entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, unserer 17. Ausgabe. Und Jonas, ich wollte dich eigentlich mit dem Video begrüßen, das habe ich jetzt leider vergessen. Aber trotzdem, hallo.
Ja, hallo. Ich bin eigentlich geneigt, dich heute Sascha von Tocher zu nennen. Weil zu so einer frühen Zeit haben wir eigentlich noch nie aufgenommen.
Das ist richtig. Für alle Hörer, es ist Samstagmorgen, kurz nach 10. Es ist sehr früh.
Ja, es ist so ein bisschen Feeling halt, ne, wie wenn man sich jetzt schön natürlich wie jeden Sonntag hinsetzt und Jörg von Tocher schaut.
Ja, bloß muss ich sagen, ist heute halt Samstag und 7 Promille weniger als Jörg von Tocher am Sonntagmorgen.
Als Jörg von Tocher immer.
Möglicherweise auch das. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, so für unser Intro am Anfang. Das hat auch immer wieder ein bisschen ausartet zur Zeit. Aber ich glaube, dass da heute ein paar schöne Sachen dabei sind. Zuerst muss ich sagen, dein Tipp, Bielefeld Saisonwette.
Ja.
Also ich hab's gemacht.
Ich auch.
Ja. Also es für alle Hörer, für Jonas war ganz klar, dass Arminia Bielefeld am Ende dieser Zweitligasaison aufsteigen wird in die erste Liga aus verschiedenen Gründen und hat euch und mir nahegelegt, dadurch auf einen Aufstieg Bielefelds zu wetten bei einem Tippanbieter eurer Wahl. Und bei der vergangenen Aufnahme war es, glaube ich, nur Meisterschaftstipp möglich.
Genau, da war nur Meisterschaft möglich und ein paar Tage danach kamen dann auch die anderen Saisonwetten.
Genau. Und was hatten wir jetzt für eine Quote?
Eine Neuner.
Neunerquote. Also nur auf Aufstieg.
Nur auf Aufstieg, ja.
Ja. Also da seid ihr jetzt leider zu spät. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr.
Nee, das geht immer nur bis quasi eine Minute vor Anpfiff des ersten Spiels der Saison. Ja.
Also falls es dann aber im Mai 2019 den Podcast nicht mehr gibt, wisst ihr warum? Weil der Jonas und ich dann wahrscheinlich mit dem Gewinn durchgebrannt sind.
Vermutlich, ja.
Nachdem wir ein Meet and Greet mit Keanu Staude organisiert haben.
Ja, wobei, jetzt, es gibt fast noch einen geileren Spieler bei Bielefeld.
Prince Onivusu.
Genau, der ist mir im DFB-Pokal jetzt das erste Mal richtig aufgefallen. Da hat er auch gegen Lok Stendal, glaub, 2 Tore gemacht. So ich weiß.
Ist auch. Musst du auch erstmal 2 Tore machen gegen Lok Stendal.
Ja gut, das ist klar. Ne? Aber Prinz Owusu, ich glaube, der schießt Bielefeld hoch. Wird für Klosi langsam eng.
Wird für Klosi eng. Der hat ja auch noch nicht getroffen. Und für Vogi 21 wird es natürlich auch eng. Aber okay. Ich glaube, die können da ganz gut harmonieren. Und Keanu ist Stammspieler momentan.
Ja. Und von hinten drängt natürlich auch noch ein Sven Schiplock. Klar.
Stimmt. Der hat auch getroffen im DFB-Pokal.
Ja, aber der drängt natürlich von hinten in die Mannschaft, ne? Also.
Ja, muss man aufpassen. Also Team to Watch, Arminia Bielefeld. Dann muss ich noch was ansprechen. Ich würde es aber einem anderen Herrn überlassen. Moment.
Christen Elfmeter, ich weiß nicht, ob einer war, aber so einen Elfmeter dann noch zu geben. Musst du auch erstmal wegstecken, da steckt man weg, Mann. 2-2. Haben aber am Ende nicht das letzte Quäntchen. Aber letztes Jahr nicht gehabt. Hat der Verein schon so oft nicht gehabt. Halbfinale, Duisburg, Cottbus. Klarer Elfmeter nicht gegeben für Cottbus. Klares Tor nicht gegeben von Hünemeyer.
Hünemeyer.
Ich könnte jetzt noch mehrere Sachen aufzählen, aber das hat nichts mit der Leistung des Schiedsrichters zu tun. Das hat einfach mit dem Quäntchen Glück zu tun.
Aber wir haben gesehen, sie haben sich auch mehrmals mit Hammer aus was kurz geschossen. Warum ging's da?
Wenn ich eine Geste zeige, dann fliege ich bis so immer hoch. Die warten ja nur da drauf. Weil sie halt gewisse Trainer halt nur an Emotionen feststellen. Und dass man in so einem Spiel mit so einem Publikum, mit so einer Stimmung auch mal Emotionen hat. Und vielleicht auch mal abwinkt. Aber das ist dann am Ende auch vergessen. Ich sag nochmal, der Schiedsrichter hat nicht das Spiel verloren. sondern wir haben in der Lausitz hier nicht das Quäntchen gehört, mit so einem Spiel auch mal vielleicht, aus meiner Sicht auch vielleicht mal belohnt zu werden. Das ist schon sehr oft und ich begleite das ja schon einige Zeit und das, ehrlich gesagt, nervt es auch.
Ja, liebe Hörer, vielleicht Jonas für dich ein vorgezogenes Kult-Trainer-Raten.
Ja,
wer war das?
Ah, es ist schwer, wirklich schwer.
Ein Tipp, aber, ich hab dir noch einen Tipp. Ja? Es ist nicht Uwe Hünemeyer.
Okay, nee, aber ich würde jetzt mal aufgrund der Lausitz einfach mal ganz blind auf unseren Lieblingstrainer Klaus-Dieter Pehle-Bolitz tippen.
Es ist vollkommen richtig, nach dem DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, was mir aber auch nach dem Interview völlig egal war. Ja, auf jeden Fall finde ich es schön, dass Pele Bonitz es tatsächlich schafft, ein Halbfinale von Cottbus-Duisburg von vor 7 Jahren rauszukramen und als Referenz zu nehmen, dass Cottbus immer schlecht behandelt wird von den Schiedsrichtern. Aber der Schiedsrichter, muss man auch ehrlich sagen, hat das Spiel nicht verloren.
Nee, das ist das Quäntchen Glück, was halt in der Lausitz eigentlich immer fehlt.
Das fehlt immer schon.
Das ist Quäntchen. Oh. Ich habe die reguläre Spielzeit geguckt. Das war ja Montag 18:30. Danach haben wir ja den DFB-Pokal, die erste Runde abgeschlossen. Und mir
sensationell
war schon,
natürlich.
Ja, gut. Klar, war eine große Leistung. Und es war schon klar, als Cottbus in der 91. oder so das 1-1 gekriegt hat, wie der Wollitz da ausgerastet ist. Da habe ich mich eigentlich schon aufs Interview danach gefreut, unabhängig davon, wie es dann ausgegangen ist. Aber da war schon klar, dass irgend sowas kommt.
Ich glaube, du hattest mir sogar per WhatsApp angekündigt, dass da was folgt. Da war es ja noch nicht, also es war kurz nach Spielschluss. Da habe ich mich auch schon gefreut, muss ich sagen. Und schöner Bogen, ebenfalls gefreut habe ich mich, dass wir von einem anderen also wir hatten jetzt ein Team to watch, ein Trainer to watch und jetzt kommt zurück die Lieblingsrubrik von vielen unserer Hörer, der Autor to watch. Es gibt Neues von Rainer Wiedmann.
Oh, da triffst du mich ja jetzt unvorbereitet, das hat's ja nicht angekündigt. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ja.
Ich wollte es wirklich als Überraschung machen, das ist mir schwer gefallen, es geheim zu halten, aber ich habe es geschafft, nichts zu verraten. Ja, seit, ich habe nachgeguckt, über 3 Monaten ein neues Stück und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, da ist wieder einiges drin. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, wir haben einen Lieblingsautor, der Handballberichte für C-Jugendmannschaften schreibt, lokal. Berichte und das sind wunderbare Berichte, bei denen Philosophie, Poesie auf ja, Jugendsport trifft und der schöne Dreh an diesen Artikeln ist immer, dass der eigentliche Spielbericht ein bisschen in den Hintergrund rückt und auch der Einstieg immer recht spät in den Spielbericht erfolgt und davor kommt sehr viel Poesie, Soziologie, Philosophie, Geschichten übers Tierwesen. Grüße an die Lamarck'sche Giraffe. Yeah. So, diesmal ist der Titel auch wichtig, der heißt nämlich Fummeln im Dunkeln bringt C1-Jugend 4 Punkte.
Das hört sich ein bisschen an wie Dr. Sommer jetzt.
Ja. Saisonauftakt ist immer ein zweischneidiges Schwert. Man verabschiedet sich irgendwie erleichtert von der metaphysischen Ebene. Kaffeesatzleserei, Tarotkarten, Flug der Schwäne über die Halle und wendet sich den nackten Zahlen zu. Trotzdem bleibt ein leichtes Unbehagen. Nicht ganz so schlimm wie bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wo Z-Promis im Trüben nach fürchterlichem fischen, aber doch so, wie man früher als Kind in den Keller gegangen ist. Tür auf, großes Dunkel, hektisches Tasten nach dem Schalter, uff, gefunden. Dann noch die bange Frage, Birne gut oder kaputt, ehe Neurotransmitter glückselig die Adern fluten. Der C1 ist dieses Vortasten in die Blackbox Südbadenliga ganz gut gelungen.
Also, die Blackbox Südbadenliga.
Ja, es ist ein solides Comeback.
Ja. Das stimmt.
Also die Suche nach dem Lichtschalter gepaart mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus und metaphysischen Ebenen.
Der Kaffeesatzleserei.
Ja, Tarotkarten. Also ich finde, das kann man.
Ja.
Wir erwarten jetzt natürlich auch viel, das ist klar.
Ja, das ist klar, aber er ist eingestiegen Aber man muss auch sagen, das ist wie in der Leichtathletik, sei jetzt mal beim Saisoneinstieg. Du musst ja dann zum Höhepunkt deine persönliche Bestleistung springen, ne?
Ja. Und es ist natürlich auch fies, weil wir beim ersten Mal wirklich die gesammelten Werke schon vorgetragen haben. Das ist wie wenn du von einem Künstler oder von einer Band das Best-of kaufst und erwartest, dass jedes Album danach halt auch so gut wird. Das geht natürlich nicht.
Ja, richtig.
Da muss man dann die Einzelheiten zu schätzen wissen. So, dann noch kurze Frage. Hast du die Manchester City-Doku auf Amazon geguckt?
Nee, noch nicht. Habe ich mir aber vorgenommen.
Ja, lohnt sich aus meiner Sicht. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 von 9 Folgen oder wie viel es sind. Ist wirklich gut. Völlig unkritisch natürlich. Habe ich aber auch nicht den Anspruch, dass es jetzt irgendwie Manchester City kritisch beleuchtet. Aber es sind ganz viele Einblicke so in so einen Profifußball. Sehr, sehr spannend, was du halt sonst einfach nicht kriegst. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
Ganz viele super, super, super Einblicke.
Ja, es ist tatsächlich witzig, weil ich mich schon manchmal frage, ob die Spieler Guardiola überhaupt verstehen. Also es ist schon, ich muss mir wirklich Mühe geben, weil ich mir denke, ich bin ja noch in einer angespannten Situation vor irgendeinem wichtigen Spiel und der babbelt da auf mich ein und ich verstehe wirklich wenig, dann ja. Aber sie scheinen es gut umgesetzt zu haben, weil es war ja die Saison, wo sie so in der Liga zumindest so abgegangen sind.
Ja.
Mit am faszinierendsten fand ich, wie die Auswärtskabinen immer aussehen. Also wie eben so, keine Ahnung, in Stoke oder Burnley, wie die Kabinen aussehen. Das ist echt unter aller Kanone. Aber gut.
Ja, und da muss man sich ja Trochters und Asseln loben, ne? Die ja. haben euch ja sogar beide Kabinen überlassen.
Ja, zu Recht. Ja. Sonst wären wir auch nicht angetreten.
Ja, auch zu Recht dann.
Ja. So, dann habe ich nur noch zwei ganz kurze Sachen, zwei kurze Schlaglichter aus dem internationalen Fußball. Matthias Pogba, der Bruder von Paul Pogba, war beim KFC Uerdingen im Probetraining.
Ich hab's gelesen.
Und ist durchgefallen, weil er zu dick war.
Er hat sich dann aber hinterher auch bitterlich über Stefan, wie heißt der, Kramer?
Stefan, ne? Der Hobbit,
Kramer. Kramer. Hat sich auch bitterlich beschwert, dass das überhaupt nicht stimmen würde, ne, dass der Trainer keine Ahnung hat.
Einfach nicht fit. Also hat der Trainer gesagt, aber das ist natürlich Quatsch. Es ist, ja, also wenn der KFC Uerdingen auf einen Pogba verzichten kann im Aufstiegskampf und lieber mit Stefan hier Fluchwort einsetzen, Eigner, den Aufstieg schaffen will, gut bitte, von mir aus. Egal.
Ja. Muss jeder selber wissen.
Und dann noch zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du die Europa League Qualifikation verfolgt hast.
Ja.
Ich ja nicht. Habe jetzt aber gelesen, dass mein Lieblingsverein aus Luxemburg, den man tatsächlich schon öfter gehört hat, F91 Düdelingen, steht tatsächlich kurz davor, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen.
Ja.
Weil sie das Hinspiel gegen Cluj 2-0 gewonnen haben.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, wer spielt denn da eigentlich? Und dann, als ich so gesehen habe, wer da denn in dem Verein tätig ist, war mir sofort klar.
Ja.
Da war es klar. Weißt du es denn?
Nee, ich habe nur das Ergebnis gelesen.
Also der Trainer, das hatte ich tatsächlich schon mal gehört, der Trainer ist kein geringer als Dino Topmöller.
Ah, das hatte ich auch schon mal gelesen.
Irgendwann. Ja, das ist, glaube ich, schon eine Weile da. Also ja. Dino Topmöller, das neue Trainertalent aus der luxemburgischen Talentschmiede, führt den F91 Düdelingen womöglich zum ersten Mal in der Geschichte, dass überhaupt eine luxemburgische Mannschaft es schaffen würde, in die Gruppenphase der Europa League. Und dann natürlich der verlängerte Arm von Dino Topmöller auf dem Feld ist Marc-André Kruska.
Ja, okay, gut. Dann ist es ja klar.
Da brauchst du nicht wundern. Also ist ja,
wenn man so einen Mittelfeldstratege hat,
völlig klar.
Ist ganz klar. Standardwaffe. So. Mittelfeldstrategie.
Ist auch 31. Ich habe auch gedacht, dass er irgendwie älter ist, aber.
Ja, gut, weil gefühlt spielt er auch schon 45 Jahre. Aber das kommt mir wahrscheinlich.
Ja, der war doch relativ jung bei euch, als er da war, oder?
Ja, und das kommt mir halt auch so vor, weil der bei uns das Spiel immer so extrem langsam gemacht hat, dass der halt da schon wesentlich älter war, wahrscheinlich. Also, als tatsächlich war.
Ein 10er alter Schule. Ja, also von mir wär's das. Wenn du noch was hast, gerne.
Ja, ich habe noch zwei kurze Sachen. Ich möchte mal wieder wem zum Geburtstag gratulieren. Ist zwar schon ein bisschen her, war am 16.8., aber ich finde, auch weil es ein runder Geburtstag war, er hat das verdient, in meinen Augen der größte Fußballkommentator, den wir jemals hatten und haben werden. Werner Hansch ist 80 geworden.
Oh, Grüße. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Mein großes Idol früher, muss ich ehrlich sagen.
Ja, meins auch. Also wir wurden ja neben der Radiokonferenz ja über RAN in die Bundesliga sozialisiert.
Ja,
und da war Werner Hansch. Genau, und da war Werner Hansch ja eigentlich der Kommentator.
Ja, Werner Hansch war RAN.
Ja.
Okay, mit Reinhold Beckmann, aber vor allem Werner Hansch. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und dann möchte ich noch zum zweiten darauf hinweisen, wir haben ja gestern angefangen, nach Jahren endlich mal den Kicker-Manager auszuprobieren.
Ja.
Haben Team gegen
das natürlich schon wieder grandios schief gegangen ist.
Also, es hätte besser laufen können. Ja, aber falls ihr auch Lust habt, Kicker-Manager, die interaktive Version, nicht Klassik, meldet euch an, spielt. Mal gucken, vielleicht läuft es bei euch besser als bei uns.
Ich habe jetzt gar nicht geschaut, haben wir da irgendwie jetzt gut Punkte jetzt geholt? Wahrscheinlich. Wir hatten ja nicht so viele von Bayern und Hoffenheim.
Nee, von Hoffenheim hatten wir ja in der Startelf gar keinen.
Ja, und ich sag noch, Joey Linton, der wird Durchbruch diese Saison. Und hat auch schon das Tor auf dem Fuß gehabt. Also der hätte sich da schon fast unsterblich machen können.
Ja, aber dafür so macht Alario heute und Philipp morgen zusammen 8 Buden.
Die Ersatzspieler kriegen keine Punkte oder nur Hälfte der Punkte oder wie läuft das?
Keine Ahnung. Keine. Ich nehme an, das ist wie bei Comunio, gar keine.
Muss man sich vielleicht nochmal einlesen.
Ja, das sollte man vielleicht wirklich mal machen.
Dann kommen wir zum Kultspieler.
Genau, war ja klar, dass ich den mitbringe.
Ja, klar, war völlig klar.
War die ganze Zeit klar. Ich möchte mit einer Anekdote zu ihm anfangen. Es kann halt sein, dass du ihn dann schon errätst, dann ist das halt so. Aber ich zocke jetzt mal, weil ich die Anekdote einfach so schön finde.
Ja.
Also der besagte Herr ist in der Saison 93-94 vom Grasshoppers Zürich zum MSV Duisburg gewechselt. Und er fühlt sich dann in Duisburg so heimisch, dass er in Duisburg eine Fankneipe eröffnet hat. Und auch plante, dort halt auch nach der Karriere dauerhaft sesshaft zu werden. In der Saison danach, 94-95, hat er in der Rückrunde gegen die Seidenweber Städtler aus Oerdingen quasi eine 100%ige Torchance vergeben. Also es muss ein sicheres Tor eigentlich sein und er macht den nicht. Und das hat ein anhaltendes Formtief eingeläutet. Und daraufhin erhielt er dann Morddrohungen von enttäuschten Zebra-Fans. Also sowohl, wenn er abends nach dem Spiel in der Stadt noch unterwegs war, als auch per Post, per Anruf, seine Eltern. Und dann hat er die Fankneipe verkauft und ist doch gewechselt am Ende der Saison. Wow. So schnell kann's gehen.
So schnell kann's gehen.
Weißt du schon, wer es ist?
Nee. Glück ich überlege gerade, wer denn von Grasshoppers Zürich zu Duisburg wechselt. Das sind doch eigentlich eher immer so Südamerikaner oder also keine Deutschen. Deswegen bin ich da auf der richtigen Fährte?
Nein. Ich sag gleich was dazu, wo er geboren ist. Also ich weiß, du kennst den 3000%ig, das weiß ich.
Aber ja, das ist schon mal für mich eine gute Nachricht beim Kultspieler. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Seit Vasile Miriuta bin ich mir da nicht mehr so sicher. Gut, ich kannte ihn, aber
nein, den kennst du auf jeden Fall. Der ganze Karriereverkauf vor dem Wechsel von Zürich zu Duisburg hatte ich null auf dem Schirm bei ihm. Mhm. Danach, klar, also danach weiß man's. Ne? Aber bis dahin hatte ich das null auf dem Schirm. Aber fangen wir einfach mal an. Er ist geboren am 18.11.1967, also noch 50 Jahre alt, in Drostberg, Oberbayern. Also jetzt eher kein Südamerikaner.
Ja. Nee, also kein Südamerikaner.
Ist 1,80 Meter groß und spielt die Hauptzeit seiner Karriere hat er im Sturm gespielt. Er wurde auch ein bisschen flexibler eingesetzt, aber er ist eigentlich Stürmer. Seine Station, ich habe jetzt mal nur die aus dem Herrenbereich genommen, weil die ganzen Käfer da in der Jugend in Oberbayern sind jetzt zum Erraten nicht relevant. Er hat angefangen im Profibereich 1986, 87 bei den Bayern Amateuren.
Ah.
Aber auch nur eine Saison. Danach ist er für eine Saison zum TSV Amfing gegangen, wo er wiederum nur eine Saison war. Und dann ist er 88, 89 zu Zerkle Brügge gewechselt.
Okay.
Hat aber nur zwei Spiele gemacht und ist dann wiederum nach einer Saison zu den Young Boys gegangen in die Schweiz. Da hat er ganz gut gespielt, hat auch 27 Tore gemacht, um dann wiederum nach einer Saison zu den Grasshoppers zu gehen. Und von da hat er dann von 1990 bis 93 gespielt und hat in 56 Spielen 21 Tore gemacht. Dann ging es, wie gesagt, 93 bis 95 nach Duisburg, 51 Spiele, 17 Tore. Und von da, also das ist der eine Verein, wo man ihn mit identifiziert. Und der zweite ist er dann 95 hingegangen, 95 bis 98 zum VfL Bochum und hat da 73 Spiele und 17 Tore gemacht. Ist danach nochmal nach Berlin zu Union und nochmal nach Duisburg und hat dann 2011 beim VfB Günningfeld die Karriere beendet.
Okay.
Er war Mitglied der legendären UEFA-Cup-Truppe vom VfL Bochum 1997-98 zusammen mit Henrik Baluschinski zum Beispiel.
Bravo, Henrik. Ja. Möge er in Frieden ruhen.
Und im Jahr vorher 96 auch Mitglied der legendären Aufstiegstruppe des VfL Bochum. Und war 1991 mit den Grasshoppers Zürich Schweizer
Meister.
Ich
kann lösen. Ich glaube, ja? Ich kann lösen.
Dann?
Peter Kötzle.
Richtig, Peter Kötzle.
Ja, jetzt, wo, also ich wäre nie im Leben, so hätte ich das gewusst, aber so jetzt klingelte was, dass der tatsächlich irgendwie in der Schweiz mal unterwegs war. Das wieder da. Und ich wusste, dass das ein Bayer ist. Und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, wer denn bei Bochum da so alles rumgesprungen ist vorne. Und da war nicht so viel Deutsch und nicht so viel Bayerisch vor allem, glaube ich.
Ja.
Da konnte nicht so viel übrig bleiben eigentlich.
Also mit der... Ich hätte es vielleicht dann auch erraten mit den Hinweisen halt Bayern, Duisburg und Bochum.
Ich glaube, Duisburg hatte ich den nicht auf dem Schirm. Jetzt so im Nachhinein bilde ich mir ein, ja, aber ich... und ich, Bayern, wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, nicht, dass der bei Bayern gespielt hat, das hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber dass er aus Bayern kam, das wusste ich. Und Duisburg habe ich ihn auf dem Schirm, weil der beste Kumpel ist von Joachim Hopp.
Ah, ist es so, okay.
Ja.
Also zumindest. Also ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen mit Peter Kötzle und da war das auch irgendwie mit Bayern, dass er da irgendwie auch über die Dörfer rumgetingelt ist. Und da, ich glaube, da wohnt er jetzt auch wieder oder so.
Nee. Da nicht? Kommen wir gleich zu. Was macht er heute? Wo wohnt er heute? Also er war erstmal 2007 bis 2008, das wusste ich auch nicht, Zweitliga-Experte für Premiere.
Okay.
Und er wohnt heute in Hattingen, das liegt
bei Bochum in der
bei
Nähe.
Bochum, genau, also ist im Pott geblieben, er hat auch immer gesagt, Ruhrpott ist so seine Heimat, er findet die Leute da alle ganz toll und so, deswegen wollte er da bleiben. Was er heute macht, ist nicht so, oder ist, ich finde es eigentlich spannender als bei allen, also bei vielen, die wir bis jetzt hatten, weil eigentlich macht er nichts. Er hat viel Freizeit und reist viel und er hat auch 2016 geheiratet und jetzt Kinder, weil er hat gesagt, ich war 13 Jahre lang erfolgreicher Profifußballer und wenn man da nicht viel Geld beiseite gelegt hat, dann hat man etwas falsch gemacht.
Ja, das sagen sich ja viele.
Ja, also davon lebt er jetzt. Er ist nebenbei immer mal noch in verschiedenen Fußballschulen unterwegs und natürlich...
Klar, muss er ja.
Natürlich Mitglied der legendären Bochumer Hallen-Fußball-Traditionsmannschaft. Zusammen mit Peter Peschel. Das ist aber selbstverständlich, ist ja ganz klar.
Der schöne Peter.
Ja.
Ja. Ja gut, das ist doch schön. Da hat er seinen Frieden gefunden. Ich finde es auch schön, dass ich selber als erfolgreichen Fußballprofi bezeichnet.
Ja gut, ich meine, er war Schweizer Meister und Mitglied der legendären UEFA-Cup-Truppe vom VfL Bochum. Also, wenn das ja, an Erfolg nicht reicht.
Wobei ich bei erfolgreicher UEFA Cup Mannschaft von Bochum immer an die, wann war das, 2009 oder so, denken muss, mit Edu.
Ja gut, klar, Cene de Edu. Und ich habe jetzt mal nachgezählt, wir haben noch genau 3 Plätze im Team gegen Pressing frei.
Ja, und was machen wir, wenn die voll sind?
Weinen?
Ja, ist doch mal ein guter Plan.
Ja,
ja, cool, das ist doch schön.
Da müssen wir uns was Neues überlegen.
Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber das ist doch schön. Dann wissen wir, dass Peter Kötzle in guten Händen ist, bei sich selbst.
Bei sich, klar. Überall, wo auch sonst.
Also. Und ja, wenn er da glücklich ist, ist es doch schön. Das finde ich jetzt auch schöner als eine Fußballschule zum Beispiel.
Ja, ich auch. Also.
Also auf jeden Fall sinnstiftender als irgend so ein abgehalfterter Ex-Zweitliga-Profi, der
im Dschungelcamp ist.
Ja, ja, und Kindern irgendwie ein paar hundert Euro aus den Rippen leiert, dass er ihnen zeigt, wie man mit der Innenseite passt.
Ja, richtig.
Aber es gibt auch Mittagessen aus der Gulaschkanone.
Aus der Gulaschkanone und er trinkt schon morgens dann vorher erstmal irgendwie 4 Bier und raucht eine Schachtel Kippen.
Ja, halt Normallevel.
Ja.
Schön, dann machen wir doch gerade weiter und kommen zur steilen These. Auch die hast du dabei.
Genau, und es wird heute relativ diskussionslastig, glaube ich, weil ich nur eine kurze Einleitung dabei habe und das Thema, glaube ich, viel hergibt zum Diskutieren. Also meine steile These ist, in 10 Jahren ist der nationale Ligabetrieb, wie wir ihn jetzt noch kennen, mit Bundesliga, Premier League und sowas, tot. Da komme ich drauf. Also ein bisschen geht's ja schon in die Entwicklung vermehrt Marketingreisen, zumindest der großen Clubs im Sommer oder auch im Winter immer ins Ausland, also USA und Asien. Es gab ja jetzt schon, hat ja Gianni Infantino bestätigt, hochdotierte Angebote für die Rechte an einer reformierten Club-WM. Da sollten ja dann irgendwie 22 oder 25 Mannschaften dran teilnehmen. Und auch an der immer mal wieder angedachten Weltliga. Da wurden wohl bis zu 25 Milliarden für Vermarktungs- und TV-Rechte geboten.
Na klar, wundert mich nicht.
Wundert mich auch nicht. Die spanische Liga möchte ab der jetzt schon begonnenen Saison, die haben ja letzte Woche, glaube ich, Saisonauftakt gehabt, ein Ligaspiel in Nordamerika, also in USA oder Kanada austragen. Da stellen sich jetzt die spanischen Spieler so ein bisschen quer. Die wurden nicht dran beteiligt, aber das wird ja eher kein Spiel sein, Leganes gegen Rayo Vallecano oder so, ne?
Derby und Derby, habe ich jetzt gelernt.
Ah, okay.
Das sind, sind beides Madrider Vororte, nur als kleiner Funfact.
Ja. Aber das wird ja eher schon so in die Richtung gehen, Klassiko, Barca gegen Sevilla oder so, also schon ja eher ein besseres Spiel. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass viele Vereine, gerade die großen Vereine, mittlerweile ihre Priorität sowieso eher auf die Champions League legen, als auf die nationalen Ligen, weil ja viele von den großen Vereinen, England jetzt vielleicht mal ausgeklammert und Spanien, naja, eigentlich so ein bisschen ausgeklammert, haben in den nationalen Liga sowieso keine Konkurrenz mehr. Weißt du, wenn du jetzt in Italien guckst, Juve, jetzt, was weiß ich, 8-mal hintereinander, glaube ich, oder 7-mal hintereinander Meister, die Bayern in Deutschland, wie viel waren es jetzt, 6 oder 7 hintereinander?
6.
6. Ja gut, Paris sowieso in Frankreich. Gut, in Spanien hast du halt Real oder Barca. Das heißt, da würde der Fokus eh auf die Champions League gesehen, weil da einfach auch mehr Geld zu verdienen ist. Und die können sich ja dann sagen, in der Liga lassen wir hauptsächlich die B-Mannschaft spielen, vor wichtigen Spielen, weil da gewinnen wir trotzdem noch. Und bis jetzt hat sich alles im Fußball weiterentwickelt. Also die Spielsysteme sowieso taktisch, die Transfersysteme, wenn man guckt, Bosman-Urteil und jetzt ablösefreie Wechsel, wenn der Vertrag ausläuft und all sowas, das hat sich weiterentwickelt, die Regeln entwickeln sich weiter, aber so dieses starre Festhalten an nationalen Ligen hat sich noch nicht weiterentwickelt. Also könnte ja sein, dass das so das nächste große Feld ist, wo der Fußball sich weiterentwickelt. Und dann ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht das? Und ich habe jetzt mal zwei zwei mir rausgesucht, die immer mal wieder in der Diskussion sind. Gibt sicherlich noch mehr und würde danach dann mal mit dir diskutieren wollen, ob du das für realistisch siehst oder ob du sagst, naja gut, die nationalen Ligen bleiben, weil das noch irgendwie so ein Sinnstifter ist für Fans und Vereine oder ob du denkst, dass es doch in eine andere Richtung geht. Also zum einen, ich habe das mal nationale Liga genannt. Das ist eben das, was die spanische Liga jetzt machen will, dass du einzelne Spiele, das sind dann ja im Zweifel die Top-Spiele, irgendwo ins Ausland verkaufst und dann da austragen lässt. Und das Ziel ist natürlich die Generierung von noch mehr finanziellen Mitteln für die Liga. Die Frage ist halt, in Spanien sieht man das ja jetzt, ob die Spieler da mitmachen, weil jetzt, sagen wir mal, für ein Spiel kurz in die USA zu fliegen, dann sich da kurz zu akklimatisieren, das Spiel zu machen, danach zurückzufliegen, ist die Frage, ob die Spieler das mitmachen. Auf der anderen Seite machen das die Südamerikaner zum Beispiel, die in Europa spielen, ja auch mit, wenn die zur Nationalmannschaft müssen.
Guter Punkt.
Deswegen ist die Frage, ob jetzt dieser Protest der spanischen Spieler irgendwie auch nur so ein bisschen dran ist, wir wollen da dran partizipieren an dem Geld oder ob das wirklich so, ja, ist zu eine große Belastung für uns. Das ist die eine Entwicklung und die andere Entwicklung, was ja immer mal wieder diskutiert wird, ist eine europäische Super League oder Weltliga der Top-Vereine. Bei der europäischen Super League, klar, wie der Name das sagt, die besten Vereine aus den europäischen Top-Ligen. Bei der Weltliga kämen dann noch Vereine aus Nord- oder Südamerika, Asien, Australien und gegebenenfalls auch einzelne Vereine aus Afrika dazu. Da ist natürlich die Frage, wie gestaltet man das aus? Wenn das ja eine recht große Liga ist, macht man da erstmal regionale Einzelligen und die ersten zwei oder drei davon kommen dann in eine Art K.O.-System, Play-Off-System und spielen dann da den Sieger aus. Ähnlich wie das ja jetzt gehandhabt wurde bei der Europameisterschaft 2020, die in ganz Europa stattfinden soll. Da werden ja einzelne Sachen auch regional gebündelt erstmal. Also so könnte man das ausgestalten. Oder sagt man, man macht halt klassisch mit Hin- und Rückspiel. Ist dann aber auch die Frage, wenn jetzt Chelsea nach Kapstadt müsste, zum Hinspiel und danach Kapstadt nach Chelsea, ist das ja auch eine Frage. Zu den Kaiser Chiefs ist ja auch die Frage, ob das, wie das belastungstechnisch geregelt wird. Und die Frage ist, wie kann man dann überhaupt an der Weltliga oder der Europäischen Super League teilnehmen? Werden die Vereine ausgesucht? Also klar, die Top-Vereine werden dran teilnehmen. Gibt es eine Auf- oder eine Abstiegsregelung? Können sich Vereine, die jetzt neu aufkommen, sag mal, als Beispiel RB Leipzig, käme auf, nachdem diese Liga schon gegründet gewesen ist, können sich da noch Vereine noch einkaufen oder so in die Liga. Und die andere Frage ist noch, bleiben eben die nationalen Ligen darunter bestehen, nur halt ohne die Zugpferde? Also spielt dann die Bundesliga weiter ohne Dortmund und Bayern? Die Frage, wie viel Sinn das macht. Also da würde ich jetzt gerne mal mit dir in die Diskussion einsteigen, wie du das siehst und ob du eins der Modelle für realistisch halten würdest. Und alles, was dir so einfällt.
Boah, ganz schön viel. Also, ich glaube, den ganzen Komplex Weltliga oder Superliga, wie auch immer man die dann bezeichnet, ich glaube, den müssten wir da eher jetzt mal ausklammern, weil das ist auch ein Thema für sich. Aber das Prinzip ist klar und dass das eine Option ist und das ist, denke ich, unbestritten. Glaube ich auch, dass es dazu kommt, auf kurz oder lang, wie das dann nachher genau aussieht, ob das wirklich so eine eigene Organisation wird, angelehnt an die Franchises, nur halt von den Vereinen geführt, die sich dann quasi einkaufen können und es keine Auf- und Abstiegsregelung gibt oder wie das dann nachher läuft. Keine Ahnung, ich glaube, das führt jetzt tatsächlich zu weit. Da glaube ich aber, dass es kommen wird. Und habe auch keine Ahnung, was das für die nationalen Ligen bedeutet. Ich glaube, ob das die nationalen Ligen auf jeden Fall noch eine Weile geben wird. Und ich finde grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, diese Idee, ein von mir aus zwei Spiele der Liga im Ausland zu machen, zu Marketing, Promotion, wie auch immer Zwecken, finde ich ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Also ich finde da nichts Schlimmes dran. Zum einen der Punkt, den du genannt hast, dass die auch zu irgendwelchen Nationalspielen dahin fliegen mit wahrscheinlich noch größerer Reisebelastung. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich auch, so wie du es angedeutet hast, dass es den Spielern, dass die jetzt, also die Kapitäne von La Liga haben ja da jetzt interveniert, dass es da um persönliche Interessen geht und nicht vorrangig um diese ganzen Dinge, die damit verbunden sind, auch. Aber ich glaube, das wäre in Kauf genommen worden, weil ich jetzt auch einfach davon ausgehe, dass es für die Spieler auch was Besonderes ist, halt irgendwo unter der Saison mal als Abwechslung hinzufliegen. Also ich glaube, für einen Spieler ist es auch was Besonderes, wenn er jetzt zum Beispiel nach Tokio fliegt für 5 Tage und da unter anderem ein Spiel gegen eine andere nationale Mannschaft aus seiner eigenen Liga macht. Ich glaube, das ist für die auch was Besonderes, weil die ja dann auch mal aus diesem Trott rauskommen. Man müsste das natürlich so entsprechend einbetten in den Spielplan, dass es halt keine Reisestrapazen sind. Ich meine, ein bisschen wirst du es immer haben, aber die ganzen Trainingslager, wo die Teams so vor der Saison hingehen, nach Katar, nach in die USA, sonst wo, da hast du auch Reisestrapazen für wenige Tage. Also wenn man das entsprechend einbindet in den Spielplan und dann vielleicht auch ja entsprechend die Spiele davor und danach so legt, dass es auch genügend Regenerationsplatz gibt, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das gut. Ja, es sind monetäre Interessen, aber man muss es auch mal, wenn man es jetzt naiv andersrum aus Fansicht sieht, es gibt doch nichts Geileres für einen Fan in Tokio, wenn auf einmal hier Barcelona gegen Valencia spielt. Das ist doch der Hammer. Und das ist für die Leute einfach ein wunderschönes Erlebnis mit allem drum und dran. Nicht nur die, klar, es können nicht alle ins Stadion, aber da wird es ja natürlich auch zig Marketingtermine geben, wo Leute kommen können, Autogrammstunden, Fototermine, weiß Gott was alles. Wenn man das entsprechend aufzieht, finde ich das für die Menschen dort eine richtig tolle Sache. Also als ich das gehört habe, musste ich sofort dran denken an das Beispiel NBA, die ja jetzt auch seit einigen Jahren immer diese Global Games machen. Wo ich auch selber schon war. Ich war in Berlin vor ein paar Jahren, als Alba gegen San Antonio Spurs gespielt hat. Und das fand ich überragend als Fan. Das war sensationell. Die sind da mit der vollen Kapelle gekommen. Damals noch mit Tim Duncan, Tony Parker, Ginobili, Kawhi Leonard. Das war überragend. Und die haben alle halt wirklich gezockt und gespielt und nicht nur irgendwie so eine Minute auf dem Feld, sondern die haben richtig gezockt. Das war für die Leute dort super gut. Und wie gesagt, ich bin extra nach Berlin, deswegen, gut, wir haben es mit dem Wochenende verbunden, aber trotzdem. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, finde ich das einfach eine super Sache. Und wenn man da irgendwie, wenn 2, 3, 4, 5, 6 Teams das jeweils einmal im Jahr machen oder einmal in der Saison machen, finde ich persönlich das völlig in Ordnung, bin aber auch nicht in der Situation der Sportler. So.
Ja. Also, als ich mich jetzt auf das Thema vorbereitet habe und bin drauf gekommen, weil ich das von La Liga jetzt halt gelesen habe, habe ich erstmal reflexartig gesagt, nein. Also finde ich scheiße. Ja, die Spiele sollen bitte alle da ausgetragen werden, wo die Liga auch beheimatet ist. Als ich dann aber auch so in Richtung Weltliga, Europäische Super League und sowas recherchiert habe, habe ich gedacht, dann eigentlich, naja, so blöd ist das ja nicht. Um die Kröte, also die Kröte muss man quasi schlucken, damit die Entwicklung Richtung Weltliga und so halt nicht weitergeht. Weil, also das ist, für mich ist es klar, wenn es sowas wie eine Weltliga oder eine europäische Super League gibt, dann wird es auch eine Liga sein, die jetzt nicht irgendwie eine Sommerpause oder über 2 Monate oder so ausgetragen wird, sondern wenn, dann ist das eine, halt, die ausgetragen wird, entweder wie die Champions League, dann ist die Frage, was passiert mit der Champions League halt?
Ja, das kannst du aber nicht machen. Also du kannst nicht eine Weltliga zwischendrin, das wird nicht funktionieren.
Nein, die wird dann so ausgetragen, wie jetzt quasi die Bundesliga oder die Champions League über 9 Monate oder so.
Ach so, du meinst, okay, ja. Also ja. Ich glaube, die Superliga, so eine Superliga, Weltliga, wie auch immer, die wird immer ein Ersatz sein. Also
genau,
dass dann
genau.
Wirklich die Mannschaften, die dran teilnehmen, aus ihren Ligen rausgehen, weil sonst genau. Kannst du das, glaube ich, aus reisetechnischer Sicht überhaupt nicht verantworten.
Genau.
Dann, das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Nee, genau, und so sehe ich das auch. Und da das finanziell deutlich attraktiver sein wird als irgendwie Bundesliga oder sonst was, ist ja auch klar, dass die Topvereine das ab einem gewissen Punkt machen werden. Und da sage ich, Naja, dann lass doch so 1, 2, 3 Spiele im Jahr oder pro Saison halt irgendwo austragen. In Japan, in China, in den USA, was weiß ich wo. Um so halt die Internationalisierung weiter zu betreiben. Weil man kann das schon so sehen, wie du das gesagt hast. Die Bundesliga oder die Premier League oder die spanische Liga, wer auch immer, haben halt mittlerweile auf der ganzen Welt Fans. Und da ist es ja schon schön, wenn dann die Mannschaft und nicht mal nur zu so einem Vorbereitungsspiel gegen FC Tokio oder so nach Tokio ja, kommt, genau. Sondern wenn da auch mal ein Ligaspiel ausgetragen wird. Und ja, aufgrund der Reisestrapazen, also ich habe mir ja mal so ein paar Gedanken gemacht, halt auch, wie könnte man das in den Spielplan einbetten oder so. Man könnte ja zum Beispiel das erste Spiel nach der Winterpause nehmen. Die Vereine fahren dann sowieso oder könnten das dann so planen, dass die sowieso zum Trainingslager nach Tokio fahren oder nach Japan, machen da halt ihr Wintertrainingslager und machen da dann das Spiel am ersten Spieltag nach der Winterpause und können ja danach nach Hause fliegen und hätten ja dann theoretisch immer noch eine Woche, um sich zu akklimatisieren, zu trainieren, um dann das zweite Spiel, könnte man dann, wenn man auf die Bundesliga guckt, das ja als Sonntags- oder dann auch Montagsspiel machen und könnte so, finde ich, die Strapazen halt auch abfedern.
Das glaube ich auch.
Also würde ich kein Problem sehen.
Genau, also wie ich, so meine ich auch, wenn man das wirklich möchte und auch vor allem ernsthaft möchte, dass die Strapazen da sich in Grenzen halten, dann denke ich, dass es auf jeden Fall eine zufriedenstellende Lösung gibt, wie man das in den Spielplan einbettet. Also das ist auf jeden Fall möglich, da bin ich mir sicher. Was du noch gesagt hattest, dass möglicherweise solche Spiele Kröte ist, die man schlucken muss, damit es keine Weltliga gibt. Ich glaube, das schließt sich überhaupt nicht aus. Sehe ich überhaupt nicht im Zusammenhang. Ich glaube, wenn es jetzt, also ich sag jetzt mal Global Games, nenne ich es jetzt mal, wie bei der NBA, diese Global Games, die wird es vermutlich relativ zügig geben. Und das ist ja was relativ Unverbindliches. Das heißt, du machst es eine Saison, wenn es funktioniert, machst du es nochmal. Wenn es aber dann was anderes gibt, wie so eine Weltliga, dann machst du es halt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das in Korrelation steht. Im Gegenteil, wenn überhaupt, dann eher, wenn diese Global Games funktionieren, dann funktioniert auch eine Weltliga. Dass das vielleicht die Schlussfolgerung daraus ist für die Leute, die da Interesse dran haben.
Ich glaube eher, dass sich, wenn das mit den Global Games jetzt funktioniert, eine andere Richtung entwickelt, nämlich dass dann Ligen, nehmen wir mal die DFL, ähnlich wie das manche Bundesligisten machen, dann mit einer Destination, Japan oder so, einen Vertrag abschließen und sich verpflichtet dann gleich irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre oder 5 Jahre da ihre Spiele auszutragen, so wie Dortmund das zum Beispiel hat, die ja immer im Sommertrainingslager nach Bad Ragaz dann fahren, ne, weil die da mit der Tourismusregion Bad Ragaz irgendeinen Vertrag abgeschlossen haben und halt im Sommer immer sind. Ich glaube eher, dass sich das dann in die Richtung entwickelt, dass du mit einer Liga, mit der MLS dann zum Beispiel und mit der amerikanischen Liga schließt du dann einen Vertrag ab, machst vielleicht sogar in der Woche, wo du dann da bist oder so, noch ein extra Testspiel gegen eine MLS-Auswahl oder so oder gegen die Mannschaft, in dessen Stadt das eigentliche Ligaspiel stattfindet und das schließt du über mehrere Jahre dann ab.
Naja, das einzige Problem könnte tatsächlich sein, dass verschiedene Teams, jetzt nehmen wir das Bundesliga, verschiedene Teams da, wie du schon sagst, jetzt mit Dortmund und Bad Ragaz zum Beispiel, auch verschiedene Interessen haben und dass es vielleicht schwierig wird, sich da auf ein Land zu einigen, weil jetzt, gut, Bad Ragaz wird jetzt nicht das Problem sein, weil das ja immer Vorbereitung ist und das ist auch in Europa, das Nachbarland, da sind jetzt die Reisestrapazen gering, also da, ja, das ist jetzt nicht so wild. Aber zum Beispiel Bayern hat ja eine Kooperation seit einiger Zeit mit der chinesischen Liga, beziehungsweise mit Mannschaften aus der chinesischen Liga. Und wir haben da auch irgendwie, machen da Trainerlehrgänge und Schulungen und helfen da quasi den chinesischen Fußball aufzubauen. Klammer auf, natürlich springen da auch dann Partnerschaften bei rum, Klammer zu. Und ich glaube, seid ihr nicht auch in den USA dieses Jahr gewesen?
Genau, wir waren in den USA.
Ja. Und solange Pulisic, Pulisic, wie auch immer er heißt, bei euch spielt, werdet ihr das bestimmt auch noch öfter machen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann halt so sich dann eben nicht mehr verträgt. Also angenommen, wir nehmen jetzt die deutsche Liga und die sagen jetzt, okay, wir möchten gern mit der japanischen oder mit der südkoreanischen J-League oder mit der kolumbianischen Liga, weiß der Geier, eine Kooperation machen und diese Spiele da austragen. Dann sagen natürlich bei Bayern die chinesischen Partner, oh Leute, kommt doch hierher. Und bei Dortmund sagen vielleicht die Amis, ey Leute, kommt doch hierher. Also ob man da so einen gemeinsamen Nenner findet, könnte tatsächlich noch ein bisschen kribbelig sein.
Das stimmt, wobei ich da, ich sag mal, wenn man
also jetzt selbst Mainz oder so fahren ja, oder wer weiß, irgendein kleinerer Club, selbst die fahren ja jetzt schon weiß Gott wohin.
Ja, aber ich meine, wenn man es mal runterbricht, sag mal, also den Vertrag müsste ja sowieso die DFL abschließen. Also kein einzelner Verein,
ja, sondern ja, klar.
Die DFL für die Liga.
Und die aber da sitzen dann, halt die Liga-Vertreter drin, die yes, Vereinsvertreter.
Das ist klar, aber dann kommen die und sagen, wir haben jetzt hier ein Angebot von der japanischen Liga, der chinesischen Liga und der MLS von mir aus. Und dann wird ja im Zweifel einfach abgestimmt.
Und da und hat St. jeder Pauli sagt, wir wollen gar nichts.
Genau, St. Pauli sagt, wir wollen gar nichts. Andreas Rettig sagt, wir wollen sowieso nicht. Nee, aber dann wird halt einfach abgestimmt. Und das, was dann, also das sehe ich nicht so problematisch. Ich sehe eher problematisch, wie die Kohle dann aufgeteilt wird. Nehmen wir mal an, das Spiel dann in Amerika wäre dann Dortmund gegen Bayern. Weil es das vermeintlich Interessanteste ist. Dann es ist ja wahrscheinlich schon Dortmund und Bayern daran interessiert, dass die da hauptsächlich dran partizipieren, weil die haben den Reisestress, die haben ne, alles, was so dazugehört. Ja,
und die anderen profitieren, ohne dass sie irgendwas dazu beigetragen haben.
Genau, und genau. Und das, weil normalerweise müsste das ja, ja eigentlich gleich umgelegt werden oder wie diese Fernsehgelder umgelegt werden nach bestimmten
Kriterien. Zumindest in Teilen, ja.
Genau, und da sehe ich viel eher so die Sache. Ja, weil ja jeder Verein, der in der DFL hockt, dann sagt, wir wollen da aber auch Kohle von haben, ne?
Ja. Du wirst es wahrscheinlich irgendwie so lösen können, dass du dann sagst, naja, und das glaube ich sowieso, dass es zumindest am Anfang nicht passieren wird, dass man da dann gleich die besten beiden Vereine hinschickt. Also das Spiel Bayern-Dortmund oder Real Barca wird es, glaube ich, zumindest am Anfang nicht geben, sondern man muss da ja schon versuchen, auch, wie du sagst, die anderen Vereine mit reinzuholen. Und vielleicht lässt sich das eben so lösen, dass man sagt, es spielt immer ein attraktiver Verein gegen einen vielleicht nicht so attraktiven Verein. Also spielt dann Barca gegen Leganes und Bayern gegen Mainz, Dortmund gegen Freiburg und weiß ich nicht. Oh, lustige Vorstellung übrigens, Christian Streich in Tokio. Was ist denn das mit dem Sushi? Genau, und ich glaube, so lässt sich das zumindest am Anfang lösen. Einfach auch, um zu gucken, wie da die Attraktivität ist. Ich glaube nicht, dass du da direkt dein Premium-Paket hinschickst.
Ja, das ist halt die Frage.
Weil zumal du ja auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich das, sehe ich das marketingtechnisch auch völlig falsch, aber ich würde es zum einen nicht tun, weil du dann, das ist so das Ding, das dann, also danach gibt's nichts Besseres mehr. Und du willst es ja schon auf Jahre hin anlegen. Das heißt, so im vierten, fünften Jahr, wenn das dann funktioniert, würde ich dann vielleicht mal irgendwann einmal das Premium-Paket hinschicken, aber nicht gleich am Anfang. Und man muss es ja auch so sehen, Barca Real, da hast du keine Vermarktungsprobleme. Mit dem verdienst du genug Geld, also wirklich richtig viel Geld. Ich habe jetzt gelesen, dass Barca Real, der Klassiko, ist das meistgesehenste Sportereignis der Welt angeblich, noch vorm Super Bowl.
Krass, das hätte ich nicht gedacht.
Hat der Vertreter der spanischen Liga für die Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz Region, gesagt. Und selbst wenn dem nicht so ist, wenn es ein bisschen weniger Zuschauer als der Super Bowl hat, aber da hast du kein Problem, das zu vermarkten, da genug Geld damit zu verdienen. Klar, du willst immer noch mehr Geld verdienen, aber ja, mit dem Klassiker hast du keine Probleme. Genauso wenig wie mit Bayern Dortmund, da hast du keine Probleme. Wenn du aber mit Bayern Freiburg nochmal richtig Geld machen kannst, das ist dann vielleicht attraktiver. Ja, und damit gleichzeitig auch langfristig die Wirkung aufbauen, wir sind präsent.
Die Frage, die ich mir halt stelle, also von der Vermarktung her, glaube ich, hast du recht. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, also wie sehr wollen die die Ausrichter, die Veranstalter halt ein volles Stadion da haben. Und wenn du jetzt Dortmund, Freiburg, Bayern, Mainz oder Barca gegen Leganes da machst, ist halt die Frage, ob die dann, weil die werden das ja dann halt vermutlich auch in dem größten Stadion machen, was die zur Verfügung haben. Oder in einem sehr großen Stadion zumindest. Und da ist halt die Frage, ob du mit der Besetzung halt die Hütte voll kriegst. Oder also wie kriegst du mit der Besetzung der Hütte voll?
Sehe ich überhaupt keine Probleme. Also sobald du eine attraktive Mannschaft dabei hast, ganz ehrlich, du kommst doch, wenn Barca, egal gegen wen spielt, kommst doch eh wegen Barca. Und wenn da drumherum auch so ein bisschen marketingmäßig was aufgebaut ist und mit den Spielern und sowas, also da würde mich schwer wundern, wenn das Stadion nicht voll ist, wenn Barca kommt oder Real kommt. Wenn jetzt Valencia gegen Getafe spielt, dann würde ich auf jeden Fall ein Fragezeichen dahinter machen. Es sei denn, du hast auch wiederum ein Zugpferd. Aber die Leute ticken doch so, die kommen doch wegen einem Spieler. Extrembeispiel wieder NBA.
Oli Kahn.
Also oder Oli Kahn.
Spiel in Asien.
Ja, genau, Oli Kahn. Die Leute würden doch das Stadion voll machen, nur wegen Oli Kahn. Und ich meine, in Asien, Klischee hin oder her, in Asien hättest du doch keine Probleme, das Stadion irgendwie voll zu kriegen. Im Zweifel werden da irgendwelche Leute angekarrt. Also in Asien, glaube ich, das ist das Problem, die Stadien voll zu kriegen, nicht das Problem.
Ja, das kann schon sein. Das macht schon Sinn.
Und wenn es da so Verhandlungen gibt, dann wird da natürlich dann auch gesagt, okay, Leute, wo wollt ihr das? Also sagt die DFL zur, je nachdem, welche Liga das auch ist, sagt ihr, okay, wo wollt ihr das machen? Ja, im Stadion XY hat so und so viele Plätze. Ja, kriegt ihr die voll? Ja, kriegen wir voll. Falls wir die Karten nicht verkaufen, haben wir in der Hinterhand 74 Schulklassen, die das dann noch auffüllen würden. Keine Ahnung, ist jetzt. Aber so in der Art wird es, schätze ich mal, laufen, weil natürlich will sich die DFL oder welche Liga auch immer dann das macht, sicher sein, dass es auch funktioniert.
Ja, stimmt schon. Und das Beste war, das ist gut, dass du vorhin schon die NBA angesprochen hast. Ich habe mir dann mal so ein bisschen masochistisch, ich meine, unter dem Sport 1 Artikel über diese La Liga Geschichte die Kommentare durchgelesen. Und da war dann auch natürlich, ja, weil wahrscheinlich 95% so, Verkauf und der Fußball und Tradition und so, wie es halt immer kommt dann, ne? Und da hat auch tatsächlich einer gefragt, der ja neutral bis pro war von der Geschichte jetzt. Ja, bist du ein Fan von der NBA? Ja, klar, gucke ich voll viel. Ja, und warst du auch schon mal in Deutschland bei so, ja, voll geil, dass die alle kommen und so, ne? Ja, und findest du da nicht, dass das Gleiche ist? Nein.
Genau. Also. Auch schöne Anekdote. Ich habe mal ein Interview gehört mit dem, wer war denn das? Ich glaube, der Social Media Chef der NBA Europa. Und weil die NBA ja ganz krass die Strategie fährt, Fans auf der ganzen Welt mitzunehmen. Und das ja auch insofern sehr ernst betreibt und glaubwürdig betreibt, dass ja zum Beispiel, du siehst ja überall NBA-Ausschnitte direkt nach dem Spiel schon und ist überall frei verfügbar.
Ja.
Und das machen die genau deshalb, weil sie sagen, 99% der NBA-Fans auf der ganzen Welt werden nie ein NBA-Spiel besuchen.
Ja, stimmt schon, ja.
Genau, und klar, jetzt hat natürlich die NBA mehr Fans wahrscheinlich global, aber trotzdem, du kannst es ja schon auch auf La Liga übertragen, beziehungsweise noch krasser, auf ein Spiel des FC Barcelona, das ja ein Zugpferd von der Liga ist. Da werden die Leute selten das Gefühl haben. Und ja, so ein oder zwei Spiele ändern da auch nichts dran, die jetzt irgendwo in dem Land dort stattfinden. Aber es ist einfach so das Zeichen an die Leute, hey, ist so, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Wunschdenken dann, aber halt zu zeigen, man ist da und kümmert sich wenigstens zumindest oberflächlich auch ein bisschen um die Leute auf der ganzen Welt, dass eben nicht nur das heimische Publikum das Anrecht hat, die Liga sehen zu dürfen, live. Und ich, wie gesagt, also vielleicht, wir schließen das jetzt dann langsam ab, aber um das nochmal deutlich zu machen, ich finde, wenn jede Mannschaft, selbst wenn jede Mannschaft in der Liga ein Spiel irgendwo auswärts hätte pro Saison, finde ich daran überhaupt nichts verwerflich, wenn man es eben aus der Brille sieht, nämlich aus der gegensetzten Brille, nämlich aus der Fansicht von den Fans dort. Und wir Natürlich finde ich es scheiße, dass die Liga dann noch mehr Kohle damit macht und je nachdem, wie das dann auch nachher aufgeteilt wird, dass die reichen Vereine immer noch reicher werden und wer davon profitiert. Ja, aber wenn man es mal wirklich aus der Fansicht von dort sieht, finde ich das vollkommen in Ordnung und finde ich auch den Vereinen zumutbar.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich möchte es abschließen mit, wenn das so kommt, dann muss ich sagen, dann wünsche ich Energie Cottbus mit Pele Wollitz den Durchmarsch in die Bundesliga, weil noch lieber als Christian Streich in Tokio würde ich Pele Wollitz in Tokio sehen, nachdem Cottbus da ein Spiel verloren hat, wo
Pele Freundschaftsspiel.
Wo Pele Wollitz das Gefühl hat, dass er verpfiffen wurde, also wie bei jedem x-beliebigen Spiel, und dann da ein Interview gibt, sich strikt weigert, natürlich auf Englisch und dann da auf Deutsch anfängt loszuledern und daneben ein japanischer Übersetzer sitzt, der das dann, das ganze wirre Zeug, was der Wollitz erzählt, für die japanische Presse übersetzen muss.
Großartig.
Das würde ich am allerliebsten sehen.
Und sich dann fragt, was heißt Hüdemeier eigentlich auf Japanisch?
Und wer ist dieser Patterson, von dem er als redet?
Richtig. Aber wir haben aber das Quäntchen hier nicht in Japan. Wir haben das Quäntchen nicht.
Und welcher Mensch schreibt noch SMS? Oder WhatsApp, wie es heute heißt?
Er heißt heute WhatsApp, heißt es ja. Ja.
Und das würde ich noch lieber sehen als Christian Streich in Tokio.
Du, aber auch am Ende werden die Japaner sagen, Trainer, du hast nicht alles falsch gemacht. Nee. Auch das Menschliche ist jetzt wieder da.
Ja.
Also dieses ganze Menschliche, wenn man es mal überlegt, das ist ja schon so Stromberg-mäßig eigentlich.
Ja, das Menschliche. Auf jeden Fall das Menschliche. Und ich meine, aber das braucht ein Pele Wollitz auch, um den Kader in Cottbus zu moderieren, weil ein Kevin Scheithauer gehört eigentlich in die Startelf.
Ja, ganz ja, klar. Aber es ist
aber
schwierig.
Wenn ein Streli Mamba halt so trifft, wie er trifft, ne, wenn die Mamba zubeißt,
ja,
dann ist das so.
Ja, ja. Ich habe Pele Wollitz jetzt auch den Lausitz-Klopp übrigens getauft.
Oh, das ist aber schon eine Beleidigung für Kloppo. Also der Wollitz ist schon noch schlimmer. Muss ich ehrlich sagen. Ja, mal muss ich mich auch mal eine Bretsche schlagen hier für Kloppo. Ja,
ausnahmsweise mal für einen Klopp einsetzen.
Ausnahmsweise muss ich das mal machen. Also, das ist sonst nicht meine Art.
Gar nicht meine Art. Gut, dann kommen wir mal zum Schwerpunktthema. Und das habe ich heute dabei. Und zwar geht es um die MLS. Kurzform für Major League Soccer. Die US-amerikanische Profiliga. Und da würde ich dir und vor allem auch unseren Hörern gerne so einen kleinen Crashkurs geben, wie die eigentlich funktioniert und am Ende mal drüber diskutieren. Nämlich meine These zu der MLS ist, dass es in den kommenden Jahren eine der interessantesten Ligen weltweit wird. Das hat jetzt schon so angefangen und die wird, also ich glaube, die wird sehr, sehr, einen sehr großen Aufschwung haben weltweit, viel mehr Beachtung finden als jetzt. Und genau, warum das so ist und wie es dazu kommen konnte, das würde ich dann auch gerne mit dir besprechen.
Ich möchte nur kurz und, vorher noch einwerfen, ich habe durch Zufall heute Morgen noch gelesen, wurde ja auch quasi dann gestern Nacht wahrscheinlich der Torrekord in der MLS gebrochen.
Ist er geknackt worden?
Ja, der Martinez hat das 28. Tor gemacht.
Ach so, ja, okay, das ist aber ein anderer Torrekord. Das ist der Torrekord mit den meisten Toren in der Regular Season.
Genau, in der Regular Season. Den
hat aber er hat es gemacht, okay, 27 hat er ja.
Auf Vorlage, der spielt ja bei Atlanta.
Ja.
Und auf Vorlage von dem Deutschen, ich habe jetzt den Namen nicht parat, Julian
Gressel.
Julian Gressel, genau. Der hat die Vorlage gegeben zu dem
Tor. Schon wieder. Hat er nämlich beim 27. auch.
Ja, und haben 2-1 gewonnen dadurch. Ah, okay. Also es war es 2-1.
Gut, da kommen wir auch nachher sowieso noch dazu. Ich würde mal anfangen, so als kleinen lockeren Einstieg für dich und die Hörer, so ein kleines Mini-Quiz zu MLS, um da mal ein paar Fakten gleich mal abzuarbeiten. Wann war denn die erste MLS-Saison?
Boah, ist eine gute Frage. Also MLS jetzt im Sinne, so wie sie heute ist. Es gab davor wahrscheinlich auch schon mal so ein paar Profi-Liga-Versuche.
Genau, also die MLS, den Namen MLS gibt's noch nicht immer, sondern der wurde halt dann irgendwann entwickelt, beziehungsweise diese Profiliga
ich aus der Taufe tippen, gehoben. Ich würde mal tippen, irgendwie so um die WM 94 in den USA.
Ja, es war 1996. Ah, okay. Tatsächlich war aber, glaube ich, die offizielle Gründung schon 94, dann hat es aber eine Weile gedauert und 96 war aber die erste Saison. Damals, also da hat man dann richtig auf die Kacke gehauen und wollte sich so ein paar Zugpferde einkaufen und hat die auf verschiedene Mannschaften dann verteilt. Unter anderem mit Carlos Valderrama war dabei.
Geil,
Geil. Alexi Lalas.
Geil.
Und Erik Vinalda.
Alter, eine Liga.
Ja. Also es war jetzt nur ein Auszug, da waren noch mehr dabei. Wer ist denn der aktuelle Titelträger der MLS?
Der aktuelle Titelträger der MLS. Das ist immer so eine Truppe, die man nicht so auf dem Schirm hat.
Tipp, Thorsten Frings hat da schon gespielt.
Die Colorado Rapids.
Nein, der Toronto FC. FC. Uh-huh. Wer ist denn der Rekordchampion der MLS?
Der Rekordchampion LA Galaxy.
Das ist richtig, mit 5 Titeln. Und die führen auch die ewige Tabelle an. Auf Platz 2 der Rekordchampions ist DC United mit 4 Titeln. Und danach, glaube ich, hat die nächste Mannschaft erst 2 Titel. Gibt es mehr oder weniger als 5 Deutsche in der MLS derzeit?
Mehr, wenn du so fragst.
Es ist richtig, es gibt momentan 6 Deutsche in der MLS. Julian Gressel, hast du schon genannt, Atlanta United. Dann haben wir Mark Ryszatkowski.
Den Namen hat bei Pauli gespielt. Der hat bei Pauli gespielt, meine ich mal.
Ja, spielt bei den New York Red Bulls. Dann haben wir Kevin Kratz, auch bei den Atlanta, bei Atlanta United, FC. Dann haben wir Fabian Herbers bei Philadelphia Union.
Noch nie gehört.
Und wir haben, den hast du aber wahrscheinlich schon gehört, Florian Jungwirth.
Ja, den habe ich gehört schon mal.
Bochum, glaube ich.
Ja.
Und der spielt bei den San Jose Earthquakes. Und leider, leider nicht mehr da, weil er jetzt zum KFC Uerdingen gewechselt ist.
Stefan Aigner.
Stefan Aigner, der hat tatsächlich bei den Colorado Rapids gespielt.
Ja.
Das sind die aktuellen Deutschen. Letzte Frage, wie oft wurde Landon Donovan MVP? Also Most Valuable Player, wertvollster Spieler der Liga?
Also ich muss vorhin eine Zwischenfrage stellen. Ist das da auch so wie in der NBA, dass es einen gibt für die Regular Season, einen für die Playoffs und einen fürs Finale oder so?
Playoffs und Finale weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich beziehe mich auf die Regular Season.
Okay, und auf die Regular Season. Dann sage ich 5-mal.
Er wurde nur einmal MVP. Oh. Und das in der Saison 2009. Also irgendwie eigentlich eher so Jahre nach seinem Peak. Das hat mich sehr verwundert. Aber er ist Rekordtorschütze der Liga mit 145 Hütten. Dicht gefolgt aber von Chris Wondolowski. Deswegen habe ich vorhin nachgefragt. Chris Wondolowski hat nämlich 141 Tore und ist noch aktiv. Hat jetzt auch neulich getroffen. Und es ist davon auszugehen, dass er, weil es noch 9 Spiele sind, es ist fast davon auszugehen, dass er den Torrekord knackt, beziehungsweise alleiniger Rekordtorschütze wird. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, der ist zwar schon relativ alt, ich glaube so 3,34 oder so, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der da im Zweifel noch eine Saison dranhängt, nur um diesen Rekord zu holen.
Würde ja Sinn machen.
Ob er jetzt letzte Nacht getroffen hat, weiß ich tatsächlich nicht, aber Stand von vorgestern hatte er 141 Tore, Landon Donovan 145. Also es kann gut sein, dass er den noch aufholt. Ja, dann glaube ich, ist es am einfachsten und am wichtigsten, dass ich mal kurz erkläre, wie die Liga denn eigentlich funktioniert, weil die funktioniert schon teilweise fundamental anders, wie wir es aus Europa kennen. Ohne Wertung jetzt, ob das besser oder schlechter ist. Und zwar ist es angelehnt an andere US-Profisportligen, gibt es auch ein Franchise-System. Das heißt, die Liga ist Eigentümer der Vereine und auch der Spieler im Endeffekt. Und die Vereinseigentümer kaufen sich quasi das Recht, den Verein zu nutzen, beziehungsweise den Namen des Vereins zu nutzen und damit eben auch Geld zu machen. Und müssen sich da eben einkaufen am Anfang, um den Verein dann ja betreiben zu dürfen. Es gibt 2 Conferences, auch angelehnt an andere Profisportligen, die West und Ost. West sind momentan 12 Teams, im Osten sind es 11 Teams. Und es sind gerade auch 3 Teams aktuell auf der Warteliste, um da dazu zu stoßen, also die Liga zu erweitern. Unter anderem ein Team aus Miami, das Becks von David Beckham ja, betrieben wird. Ja, die Regular Season, also die reguläre Saison, läuft von März bis Dezember, also auch komplett anders wie bei uns. Es sind 34 Spiele, mit dem relativ komplizierten Schlüssel. Und zwar, die 34 Spiele setzen sich zusammen aus dem Hin- und Rückspiel gegen Teams aus der eigenen Konferenz, jeweils ein Spiel gegen die Teams aus der anderen Konferenz und drei Spiele mit Gegnern, die per Los ermittelt werden. Und da wird dann aber darauf geachtet, dass jeder gleich, also bei dem Los, das ist quasi so das Korrektiv, dass dann auch jeder gleich viel Heim- und Auswärtsspiele hat. So setzt sich die Regular Season zusammen. Es gibt keinen Auf- und Abstieg, es ist eine geschlossene Liga, auch da wie NBA, NFL und so weiter. Und die Sieger beider Conferences der Regular Season dürfen an der nordamerikanischen Champions League teilnehmen. Genau. In die Playoffs kommen die Top 6 jeder Conference. Die beiden Top-Gesetzten von jeder Conference, die sind quasi in der zweiten Playoff-Runde und die anderen vier Teams ermitteln dann haben quasi die Vorquali für das Playoff-Halbfinale. Und am Ende gibt's immer Hin- und Rückspiel. Es gibt dann Verlängerung, also die Auswärtstorregel zählt, es gibt Verlängerung und Elfmeterschießen, also nicht wie der Mythos Shootout, Penalty-Schießen. Das gibt's nicht.
Das finde ich schade, dass das abgeschafft wurde. Das fand ich immer cool.
Das gibt's nicht mehr. Also was Auswärtstorregel, Verlängerung, Elfmeterschießen angeht, ist es wie in Europa auch. Und der Sieger der Playoffs, also der MLS-Champion, ist auch automatisch für die nordamerikanische Champions League qualifiziert. Kleiner Funfact, kanadische Vereine, die ja auch teilnehmen in der MLS, die können sich nicht über die Liga für die Champions League qualifizieren, sondern erspielen in einem separaten Cup den Teilnehmer für Kanada an der nordamerikanischen Champions League.
Wie viel kanadische Vereine nehmen an der MLS teil? Also ich weiß, Toronto hat es ja vorhin schon gesagt. Vancouver weiß ich, gibt's glaube ich noch.
Ich kann es dir sagen. Und zwar haben wir Vancouver Whitecaps, Toronto FC, Montreal Impact.
Ja, das war's. Und
drei.
Ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast. Spielen die drei den Cup alleine oder gegen noch unterklassige Vereine halt aus irgendwelchen kanadischen Ligen?
Wenn ich richtig informiert bin, spielen die das alleine aus.
Okay, ist ein Riesencup.
Das ist ein Riesencup, ja. Aber da gibt's auch noch lustige Sachen daher bei lustigen Cups. Genau, das ist so mal der Modus, des Spielsystems. Ist soweit das verständlich oder ist da noch Nachfragen?
Nee, wie gesagt, ich find's schade, dass ich kann mich noch dran erinnern, das war ja dann relativ in den Anfangsjahren dann irgendwie Ende der 90er, vielleicht nur Anfang der 2000er, dass die noch das Shootout-System auch nach Spielen in der Regular Season, also halt so wie es beim Eishockey zum Beispiel ja auch ist. Wenn es nach 90 Minuten halt unentschieden steht, hat jede Mannschaft einen Punkt bekommen und dann gab es halt, bist du als Schütze von der Mittellinie angelaufen auf den Torwart zu, wie beim Eishockey halt und dann Penalty schießen.
Shootout. Also ich korrigiere dich, du hast im Grunde recht, ich korrigiere dich nur ganz leicht, weil ich mich da jetzt ja auch so ein bisschen eingelesen habe. Es waren, glaube ich, 35 Yards vorm Tor, ist man angelaufen und man hatte nur 5 Sekunden Zeit abzuschließen. Ja.
Okay.
Und bei einem Unentschieden hat niemand einen Punkt bekommen, sondern nur der Sieger des Shootouts hat einen Punkt bekommen und wenn du regulär gewonnen hast, hast du 2 bekommen.
Gut, dann war es so. Dann ist das der Unterschied zum Eishockey, weil da bekommt jeder einen und der Sieger bekommt dann den zweiten. Das finde ich eigentlich schade. Also ich fand das persönlich ganz cool, aber ist klar, dass die MLS davon irgendwann abgegangen ist, um halt sozusagen sich so ein bisschen an den europäischen Fußball oder an den Weltfußball generell anzupassen. Aber ich fand das immer eigentlich ganz cool.
Da gibt's noch ein paar andere Beispiele, weil als die MLS halt gegründet wurde, war schon sehr viel eben angelehnt an die Sportarten, die es in USA halt, die halt größer sind und bekannter. Also zum Beispiel war am Anfang in der MLS auch es so, dass die Zeit nicht vorwärts, sondern rückwärts gelaufen ist und jedes Mal angehalten wurde, wenn der Ball im Aus war. Gab's ja bei uns auch schon die Forderung.
Ich bin also ein großer Verfechter davon, die Zeit anzuhalten und dann nach 90 Minuten abzupfeifen. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, das können wir vielleicht auch mal separat machen.
Genau, aber das nur so als Beispiel, dass sich ja die MLS tatsächlich regeltechnisch auch dann deutlich Richtung Europa orientiert hat.
Ja, das genau, ist auch, das macht ja auch Sinn, dass die mal so angefangen haben, weil die mussten ja erstmal, wie gesagt, ein paar Profi-Projekte vorher sind ja schon gescheitert, die mussten ja erstmal auf dem heimischen Markt Fuß fassen.
Ja.
Und damit der Umstieg jetzt von einem Eishockey-Fan oder Basketball-Fan oder so zum Fußball nicht so weit ist, ist ja klar, dass die sich so ein bisschen dann bedienen da und sagen, ah, das kennen wir ja schon aus unserer Sportart. Ist ja ganz cool, dass die das auch machen oder so, ne?
Genau. Und dann kommen wir zum nächsten wichtigen und interessanten Punkt, der sich tatsächlich noch sehr an den anderen US-Sportarten orientiert, und zwar zum Thema Gehaltsgefüge. Es gibt in der MLS einen Salary Cap, also eine Gehaltsdeckelung für die Teams. Was bedeutet es? Diese Salary Cap, also wie viel Geld ein Team für Gehälter ausgeben darf, verändert sich jährlich, kommt immer darauf an, wie viel Geld die ganze Liga zur Verfügung hat und quasi ausschütten kann an die Vereine. Also es hat auch mit Fernsehrechten und so weiter, sonstigen Einnahmen zu tun. Das heißt, der ist dynamisch von Saison zu Saison unterschiedlich. 2018 sind wir da bei 4 Millionen Dollar. Jetzt, wenn man überlegt, 4 Millionen Dollar, das sind irgendwie gut 3 Millionen Euro. Das ist in Deutschland ein Gehalt für einen leicht überdurchschnittlichen Bundesligaspieler.
Ja.
Und diese 4 Millionen Dollar in den USA gelten aber, oder da dürfen nur ausgegeben werden für die ersten 20 Spieler im Kader. So, das ist natürlich nicht viel Spieler. Aber es, also danach können sie Minimumgehälter vergeben. Ich glaube, das sind so 60.000 oder 65.000. Die gehen da noch nicht, werden nicht auf diesen Cap angerechnet. Da können sie quasi so viel vergeben, wie sie wollen danach. Mhm. Aber ja, das ist ja auch nicht viel. Es gibt aber ein paar Ausnahmen bei diesem Salary Cap. Die wichtigsten würde ich mal vorstellen, weil sie auch zeigen, also so diese, den Weg zeigen, den die MLS gegangen ist und in Zukunft gehen will. So, 4 Millionen Dollar für die ersten 20 Spieler im Kader. Das Maximalgehalt für einen Spieler sind in dieser Saison 504.000 Dollar. Also weniger als eine halbe Million Euro. Außer es gibt drei sogenannte Designated Player im Kader. Das sind die, die mehr verdienen dürfen als das Maximalgehalt. Also diese 504.000 Dollar. Der Witz dabei ist, du darfst denen mehr zahlen, musst es aber quasi aus eigener Tasche machen. Auf diesen Salary Cap wird aber nur das Maximalgehalt angerechnet. Also die 504.000. Du kannst denen aber im Prinzip auch 20 Millionen pro Jahr geben, wenn du das willst.
Musst es aber selber irgendwo.
Musst es aber selber zahlen. Das kannst du bei drei Spielern machen. Das sind dann momentan die ganzen bekannten Spieler. Also zum Beispiel Schweinsteiger verdient ungefähr 6 Millionen Dollar. Auch Rooney ist in dieser Designated Player Regelung mit drin. Also ja, es sind die bekannten Spieler hauptsächlich, die davon, also bei denen davon Gebrauch gemacht wird. Und Schweinsteiger verdient jetzt zum Beispiel 6 Millionen Dollar offiziell. Auf diesen Salary Cap 4 Millionen Dollar wird nur diese halbe Million Dollar angerechnet.
Und 5,5 dann quasi nicht.
Genau, und 5,5
nicht. Bei ihm jetzt,
ja. Das eine ist, was er verdient, das andere ist, wie das auf diesen Cap angerechnet wird. Genau, das ist die eine Ausnahme. Es gibt maximal, also die Teams dürfen maximal 8 Ausländer im Kader haben. Man kann aber die Ausländerplätze auch verkaufen. Also du kannst zu einem anderen Team gehen für eine Saison und sagen, hey, wir brauchen nur 7 Ausländerplätze. Willst du unseren kaufen? Dann sagt der, yo, was willst du dafür haben? Also so läuft es dann. Das heißt, es gibt quasi immer gleich viele Ausländerplätze in der gesamten Liga, aber wie die verteilt sind, das kommt auf die Vereine an in jeder Saison. Und dann gibt es noch eine weitere Ausnahme auf diesen Salary Cap, nämlich die sogenannte, und da kommen wir jetzt zum Punkt, wo die Liga hin will, Homegrown Player Rule, also die Heimatspieler-Regel. Und zwar kannst du pro Saison bis zu 2 neue sogenannte Homegrown Player-Verträge abschließen, also jedes Team. Und diese Gehälter werden komplett nicht auf den Salary Cap angerechnet. Und damit soll eben die Nachwuchsförderung attraktiv gemacht werden. Da gibt es dann bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass der so und so lang im Nachwuchsprogramm auch war und nachweislich auch Trainingstage dort verbracht hat. Aber wie gesagt, du darfst pro Saison 2 neue, wie viel es insgesamt sind, spielt keine Rolle, aber pro Saison 2 neue Homegrown-Verträge abschließen. Und diese Gehälter werden eben nicht auf den Salary Cap angerechnet, und zwar komplett nicht. Genau, und damit möchte man eben die Vereine dazu animieren, gute Jugendarbeit zu machen und die Jugendspieler oder die ausgebildeten Spieler dann eben auch in ihre Profiteams zu übernehmen.
Funktioniert das, sagen wir mal, Jugendsystem in der MLS genauso wie in anderen Sport, US-Sportarten, also auch so mit einem College-Draft-System und so? Oder ja, machen die wirklich, ja, also ja, ist jetzt auch komplett anders als in Deutschland, wo es die Akademien der Vereine gibt und...
Genau, also ja, ja, es ist da, an der Stelle wird es noch komplizierter, will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn du kannst diese Spieler an deine Akademie binden, die können aber dann trotzdem aufs College gehen, dann wird der Vertrag sozusagen auf Eis gelegt, und wenn er dann zurückkommt, also so geht's auch. Es gibt aber auch den normalen amerikanischen Weg, einfach College, du bindest dich nicht an Verein, und dann gibt's im Januar auch einen Draft, also wo die Spieler ausgewählt werden dürfen von den jeweiligen Vereinen.
Aber das gibt's auch. Wenn du dich quasi an den Verein gebunden hast und gehst dann aufs College, dann kommst du nicht mehr in den Draft, sondern kommst danach zurück zu dem Verein.
Genau.
Weil du
ja da einen Vertrag hast. In der Regular Season die meisten Spiele gegeneinander gewonnen hat. Also von den beiden Teams, der im direkten Vergleich. Es gibt von 3 Teams, wer die meisten Pflichtspiele untereinander gewonnen hat, also auch mit Pokal und so. Ja, und das sind die Rivalry Cups, und die haben auch eigene Namen. Zum Beispiel, jetzt darfst du mal raten, wer da spielt. Es gibt den California Classico. Wer könnte denn im California Classico spielen?
Ja, auf jeden Fall LA Galaxy.
Das ist richtig.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange es diesen California Classico schon gibt. Weil es gibt ja, glaube ich, seit dieser Saison, da spielt, glaube ich, auch Carlos Vela, noch einen zweiten.
LAFC, ja, die sind's aber nicht.
LAFC. Gut, wer spielt denn noch? Ich weiß nur.
Also hast du noch einen Vorschlag?
Nee, keine Ahnung.
Es sind die San Jose Earthquakes.
Ah, okay. Das ist natürlich... Gut, das ist ein Klassiko. Kann man,
ja.
Muss man so sehen.
Genau. Und das ist dann so diese kleinen, lustigen Begebenheiten, die dann irgendwie im US-Sport dann doch sich nicht ausradieren lassen.
Kriegen die dann auch, sagen wir mal, es ist jetzt das letzte Spiel des Cups, und dann steht danach ja fest, wer den Cup gewonnen hat. Klar, gibt's dann auch auf dem Feld, wie jetzt beim Schau-ins-Land-Reisen-Cup oder früher beim Telekom-Cup, da weiß ich das noch, da war Mosi dann immer ganz groß, der ist dann mit einer Ägyptenfahne über den Platz gelaufen und hat das richtig zelebriert, den Titel. Kriegen die dann auch eine Trophäe jedes Jahr? Wie
das
so ein Wanderpokal?
Das kann ich dir, also es gibt einen Pokal, aber wie die den verliehen kriegen, keine Ahnung. Da das ja keine, es sind ja keine dezidierten Pokalspiele in dem Sinn, sondern es sind ja einfach nur, es wird halt so eine Saisonauswertung gemacht, und wer halt meistens die direkten Duelle gewonnen hat, der hat halt diesen komischen Rivalry Cup gewonnen.
Ja, wäre halt schon geil, wenn dann so ein Wanderpokal, weißt du, wie bei so Amateurturnieren.
Ja, also immer so ein kleiner.
Eingraviert, den darfst du dann mitnehmen bis zum nächsten Jahr, mussten dann wieder mitbringen.
Boah, das gab's ja auch mal eine Zeit lang, diese, wo so Pokalshops aus dem Boden gesprießt sind.
Ja, ja.
Da hat jedes Dorf hat so ein Pokalgravur-Ding gehabt.
Und wenn du dreimal gewonnen hast, dann darf der Verein ihn behalten. Halt. Ja.
Und es war immer traurig, wenn keine Kelle oben dran war, wo man draus trinken konnte.
Richtig.
Ja. Gut. Also soweit zur Struktur, zum Modus. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, warum ich sage, dass die MLS in den kommenden Jahren eine der interessantesten Ligen weltweit wird. Es ist nämlich so, dass, also die MLS hat ja immer noch eigentlich diesen Ruf, naja, wie so eine Art Star-Altersheim, wo die ganzen abgehalfterten Leute hingehen, um nochmal richtig abzukassieren. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Es gibt tatsächlich diese Transfers, gibt's noch, aber so ein Transfer à la Zlatan Ibrahimovic passt eigentlich in die Richtung, die die MLS eingeschlagen hat, überhaupt nicht mehr rein. Denn es ist jetzt vielmehr eine wirklich junge Entwicklungsliga geworden. Und ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen, wenn Iniesta vor ein paar Jahren die Karriere beendet hätte, dann wäre er wahrscheinlich in der MLS gelandet. Aber heute sind diese Altenheimligen sind tatsächlich eher China, in Golfstaaten, Indien oder so. Und so Zlatan oder auch Schweinsteiger-Transfers sind da eher mittlerweile die Ausnahme. Sieht man auch daran, dass es wirklich extrem wenig bekannte Spieler gibt. Also diese Zeiten mit Raul und wer da alles noch gespielt hat. Lampard und
Gerard,
Drogba, Pirlo, Kaká, wie sie alle hießen.
Farid Mondragon.
Genau. Die ist so eigentlich vorbei. Als kleinen Beweis dafür kann man sich auch mal, oder habe ich mir mal die Altersstrukturen angeschaut, also das Durchschnittsalter der vier größten Ligen und der MLS. Und die jüngste Liga ist tatsächlich die Ligue 1 mit 25,2 Jahren. Dann kommt die Bundesliga mit 25,3 Jahren. Und dann kommt schon die MLS mit 26,3 Jahren. Und die Premier League und La Liga sind tatsächlich älter.
Jo, das passt ja. Ich wollte dazu noch mal kurz was sagen. Man sieht ja, also du hast ja gesagt, es passt jetzt nicht mehr so Transfers wie Zlatan oder so, aber man sieht ja auch, dass die Spieler mittlerweile da auch richtig was leisten müssen. Also früher war das ja auch immer so ein bisschen so kam das zumindest immer rüber, da ist dann ein Spieler hingegangen und der hat dann nicht mehr so wirklich trainiert, ne, und hat sich dann
gehen
lassen und so ein bisschen kassiert. Aber ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, letzte oder vorletzte Woche zum Beispiel ein Video von Rooney gesehen.
Brutal.
Wo er hinten einen abgrätscht.
Und der läuft das leere Tor eigentlich zu.
Richtig, der läuft das leere Tor zu, der Rooney grätscht den ab und bereitet dann noch das Siegtor vor, also in einer Szene. Oder auch Zlatan trifft ja auch relativ häufig. Also die müssen jetzt ja da tatsächlich auch was leisten und können nicht mehr nur, ja, wir fahren jetzt dahin, stellen unseren Namen zur Verfügung, unsere Bekanntheit zur Verfügung, kassieren dafür und lassen uns hier ein schönes Leben machen. Ne? Also so funktioniert das ja da nicht mehr.
Also es wurden auch zum Beispiel, gerade beim Transfer von Zlatan, gab es auch wirklich zum ersten Mal richtig viele kritische Stimmen, die halt gesagt haben, naja Leute, solche Transfers machen uns die Liga und den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, halt irgendwie auch wieder kaputt, weil dieses Selbstzentrierte von so einem Zlatan Ibrahimovic, der dann doch die Aufmerksamkeit auch sehr auf sich lenkt und auch für sich beansprucht, das passt zu dieser Liga nicht mehr. Bei einem Schweinsteiger oder Rooney ist es was anderes, die sind halt nicht so drauf, dass die sich da jetzt auch gleich freiwillig in den Mittelpunkt stellen. Aber genau, die ganze Liga ist sehr, sehr um Ausgeglichenheit und um Entwicklung als ganze Liga und nicht von einzelnen Teams oder einzelnen Spielern bemüht. Und genau, deswegen, so, ich glaube, der Spieler mit dem größten Marktwert, laut Transfermarkt.de, derzeit ist Carlos Vela mit 10 Millionen Dollar oder 10 Millionen Euro, weiß ich nicht. Was auch schon zeigt, dass es gibt so diese krassen Spitzen, gibt's halt nicht mehr.
Ja.
Und zudem ist es auch so, dass halt immer mehr ausländische Trainer jetzt auch in die Liga kommen. Also es gibt ja so die Trainerlegenden, also US-Trainerlegende, so Bob Bradley zum Beispiel, der ja auch dann immer noch was drauf hat und der ist jetzt auch bei LAFC. Aber er ist tatsächlich eher die Ausnahme, was so das Alter angeht, weil es auch viele junge Trainer sind, nicht nur ausländische. Zum Beispiel gab es ja diesen Jesse Marsch, der jetzt bei Red Bull Leipzig Co-Trainer ist und da ja auch kurz mal als Cheftrainer gehandelt wurde, der wird jetzt ist bei Rangnick Co-Trainer und soll langfristig aufgebaut werden, auch als Co vom Nagelsmann, auf denen ja große Stücke gehalten werden. Der war aber davor bei New York Red Bulls. Und dann gibt's halt auch viele, viele junge Trainer, unter anderem Greg Berhalter bei Columbus Crew.
Wir schließen wieder den Kreis nach Cottbus.
Ja, richtig.
In die Lausitz, ja.
Und dann junge Trainer, die vom Namen nicht unbedingt was sagen, aber durchaus schon Erfahrung haben. Zum Beispiel gibt es Rémi Gard, der ist jetzt nicht wahnsinnig jung, aber ist ein ausländischer Trainer, Franzose, der trainiert Montreal Impact und war davor bei Olympique Lyon und bei Aston Villa zum Beispiel Trainer. Mhm. Dann haben wir Gerardo Martino, der Atlanta United trainiert, der ist ehemaliger Barcelona-Trainer. Und argentinische Nationalelf hat auch trainiert. Dann hatten wir jetzt nicht mehr in der Liga Patrick Vieira beim New York FC. der aber beerbt worden ist von, das wusste ich tatsächlich auch nicht, Dominic Torrent, der seines Zeichens der engste Mitarbeiter von Pep Guardiola seit 11 Jahren war.
Ah, okay.
Es ist dieser Co-Trainer, den hat man schon oft gesehen, der ständig bei Pep immer dabei war, auch bei Bayern damals. Der ist jetzt Cheftrainer bei New York FC, hat da Patrick Vieira beerbt.
Also vom Namen her sagt der mir auch was, ja. Der Torrent. Also das hat man schon mal gehört, so in dem Dunstkreis von Guardiola.
Genau, also wie gesagt, das ist der, der am längsten, glaube ich, mit Guardiola zusammengearbeitet hat. Und dann haben wir zum Beispiel noch bei Chicago Fire Veljko Paunovic, der früher bei Atletico Langspieler war und unter anderem auch für Hannover 96 6 Spiele gemacht hat und serbische U-Nationalmannschaften trainiert hat. Also da ist Bewegung drin, da ist frisches Blut drin, da ist auch Fachkenntnis drin und das kommt auch mittlerweile an, weil sehr viele Mannschaften einen sehr offensiven Fußball spielen, sehr attraktiven Fußball, was auch daher kommt, dass eben, und das ist ein weiterer Punkt, warum die Liga eine Entwicklungsliga ist, die haben verstanden, dass diese großen Transfers bringen sie nicht wirklich weiter, sondern sportlich bringen sie vor allem die Spieler weiter, junge Spieler aus Südamerika, Süd- und Nordamerika, also Mexiko, Kolumbien, Venezuela, die da sehr gerne kommen, weil es zum einen ein guter Zwischenschritt ist, um dann irgendwann nach Europa zu gehen. Und zum anderen sind sie natürlich relativ nah noch an der Heimat dran. Also es ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Und die sind halt jung, die sind hungrig, die wollen sich beweisen.
Ja, Herr Klopp.
Klar ist die Schnauze. Aber für die ist natürlich die MLS so eine Durchgangsstation im besten Fall. Aber für die Liga ist es momentan das Beste, was hier passieren kann. Genau. Und dann gibt's eben noch ein paar statistische Zahlen. Also die Saison 2017, die vergangene, hatte die höchste Besucherzahl in den Stadien überhaupt, seit es die MLS gibt. Fast 1 Million mehr als der Vorgängerrekord mit über 8 Millionen Leuten. Es waren auch ein paar Spiele mehr, aber ja, trotzdem. Und es gab jüngst eine Umfrage in den USA, bei der gefragt wurde, welches ist ihre Sportart Nummer 1? Welches ist ihre beliebteste Sportart? Und da hat Soccer, wie es die Amerikaner ja sagen, 7% geholt. Das hört sich jetzt nicht viel an. Beim letzten Mal waren es aber nur 4%. Und die anderen Sportarten, also NBA und NFL, also Football und Basketball, waren vorne an der Spitze. Baseball aber zum Beispiel hat dann jetzt nur noch 9% geholt, Soccer 7. Das heißt, es wird erwartet, es wird erwartet, dass in dieser Umfrage, die glaube ich jedes Jahr gemacht wird, beim nächsten Mal Soccer Baseball überholt hat, weil alle Sportarten außer Eishockey sind gefallen, nur Fußball ist gestiegen. Und genau, es wird erwartet, dass bei der nächsten Umfrage Soccer die drittbeliebteste Sportart ist. Jetzt muss man da ein bisschen eingrenzen. Es wird ja nur gefragt, welches ist ihre beliebteste Sportart. Es wird keine Rangfolge abgefragt. Also du kannst nur eine Antwort geben. Mhm. Aber es ist einfach ein Indikator, wie auch das in der Gesellschaft sich verändert hat, was für einen Stellenwert es mittlerweile hat. Und wenn man mal schaut, spricht auch wieder für die Entwicklung der Liga. Wenn man nur die 18- bis 34-Jährigen nimmt, da hat Fußball sogar 11% geholt und ist damit gleich auf wie Basketball.
Und das ist ja eine sehr werberelevante Zielgruppe.
Und das ist eine sehr werberelevante Zielgruppe und das passt einfach zu dieser Entwicklung mit diesen jungen südamerikanischen, nordamerikanischen Spielern, zu diesem offensiven, attraktiven Stil, auch zur ganzen Digitalisierung, wo die MLS schon sehr, sehr weit ist, zu der ganzen Social-Media-Strategie. Also die sind da wirklich in vielen Dingen sehr, sehr weit. Und genau, deswegen glaube ich, dass es sehr interessant wird, die zu beobachten und dass die auch wirklich viel Erfolg haben werden. Zumal es auch fantechnisch vorwärts geht. Gerade Atlanta United, die wurden wurden 2017 erst gegründet und haben in der Folgesaison aber schon den Zuschauerrekord der MLS gebrochen mit 71.000 Zuschauern. Wow. Und die sind wirklich auch so, stehen so ein bisschen für die gesamte Entwicklung der Liga, sind relativ frisch gegründet. Wie gesagt, 2017 haben sie zum ersten Mal mitgespielt. Die setzen wirklich konsequent auf junge Spieler, haben auch so eine Fankultur entwickelt, haben auch richtige Fanblöcke, wie gesagt, haben diesen Zuschauerrekord gebrochen und die haben diese Designated Player Slots, also die Spieler, die auch mehr verdienen dürfen, haben die konsequent mit Spielern unter 24 gefüllt, die halt einfach keiner kannte, um da auch nochmal so ein Zeichen zu setzen, hey, uns geht's nicht um große Namen, uns geht's um guten Fußball. Und sind damit auch sehr erfolgreich, sind gerade auch wieder auf Platz 1 ihrer Conference. Ich glaube, 8 oder 7 Spieltage vor Schluss. Und für alle Hörer, nachdem mein Monolog dann zu Ende ist, noch ein Tipp. Josef Martinez, du hast ihn schon gesagt, 25 Jahre alt aus Venezuela, der jetzt diesen Torrekord mit 28 Toren in 26 Spielen. Mehr Tore hat noch nie einer in der regulären Saison geschossen. Bin ich mir sicher, dass der bald irgendwo in Europa unterkommen wird.
Ja.
Was sagst du denn zur MLS? Was hast du denn vorher gewusst?
Also, was habe ich vorher gewusst? Von allem so ein bisschen was, aber nicht so detailliert. Also, so grob, wie die Liga funktioniert, weil das ja schon sehr amerikanisch ist. Also, das kennt man halt einfach, wenn man so ein bisschen anderen US-Sport guckt. Ist das ja mit den Conferences und so und dann Playoff-System ist ja ein bisschen, geht ja in die gleiche Richtung. Aber auch viel Neues erfahren. Also gerade dieses Jugendsystem, mir war das jetzt auch nicht so bewusst, dass die Liga einen Weg eingeschlagen hat jetzt mit eher jüngeren und unbekannteren Spielern, weil ja, man muss ja mal ehrlich sein, viel, was man hier mitbekommt, ist ja immer, jetzt ist Zlatan dahingegangen, jetzt ist Rooney dahingegangen.
Genau.
Viel mehr kriegt man hier meistens nicht mit, genau. Also mir war schon, also ich wusste schon, dass es nicht mehr so krass ist wie früher, aber ich dachte halt immer auch, das liegt so ein bisschen daran, dass es jetzt auch mehr Konkurrenz gibt. Also jetzt gibt's China, jetzt gibt's die Golfligen, Saudi-Arabien, Katar, was weiß ich, Japan schlägt ja jetzt den Weg auch ein so ein bisschen. Da dachte ich einfach, gut, jetzt gibt's halt auch mehr Konkurrenz und dann ist klar, dass nicht mehr alle in die USA gehen.
Ja, aber die haben es so natürlich, ja, die machen es natürlich aber jetzt clever, weil die jetzt wirklich im Gegensatz zu den anderen All-Star-Ligen, Japan, China und die anderen, machen die wirklich konsequent diesen anderen Weg. Und ich glaube, auch nur so funktioniert es, das in einem Land wie USA das zu entwickeln.
Ja, ja,
das, und auch das dann weltweit. Auch. Also, weil das sind tatsächlich die einzigen, die jetzt diesen Weg einschlagen. Weil genau, in Japan gehen auch wieder nur die Allstars hin.
Genau, das glaube ich auch. Aber mir war das halt nicht so bewusst. Also ich dachte, das hat andere Gründe. Nicht das, was du jetzt genannt hast. Du hast aber in meinen Augen einen ganz wesentlichen Grund noch vergessen, weswegen ich glaube, dass die MLS eine gute Zukunft vor sich hat. Und das hatten wir mal im Hinblick, als wir den chinesischen Fußball beleuchtet haben, hier im Podcast vor, also ist schon ein bisschen länger her, genannt. Der den ersten Chinesen zieht, der wirklich durchstartet, der hat gewonnen.
Ne? Na gut, das seid ihr bei ihr.
Ja, aber das ist halt so. Jetzt die Amis, die haben jetzt halt einen wie Pulisic, der in einer großen europäischen Liga spielt, der da Stammspieler ist und auch Champions League spielt und da halt auch herausragt. Nicht nur irgendwie mitspielt, sondern halt einfach auch herausragt. Und ich glaube, das ist, wenn du in so einem Land wie den USA, die schon eine sportliche Tradition haben, die aber anders geprägt ist, eben mit Football und Baseball und Basketball und so weiter.
Wo es auch mehr Personenkult gibt einfach.
Genau, und wo es mehr Personen gibt, wo die Stars in den Sportarten schon anders verehrt werden als hier. Ja. Dass du da aber auch 1, 2, 3 Leute brauchst in großen europäischen Ligen, also in dem Fall halt im Fußball, um den Sport auch im Land gegen die große Konkurrenz bekannt zu machen.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, kommt jetzt neben dem eingeschlagenen Weg der MLS zugute. Es gibt ja jetzt noch ein paar mehr Leute, die da gehandelt werden. Ihr habt ja jetzt gerade erst einen Kanadier verpflichtet, genau, der jetzt Alfonso zwar Davies. Weiter noch leihweise, glaube ich, noch ein oder bis Januar, glaube ich.
Ne? Im Winter kommt er, ja.
Ja, genau. Noch leihweise weiter in den USA spielt, aber dann kommt. Ich weiß, dass wir noch an einem amerikanischen Jugendspieler dran sind, den wir holen wollen. Also es geht ja jetzt auch in die Richtung, dass da die Jugendspieler auf dem Schirm von europäischen Vereinen sind.
Ja.
Und was ich glaube, was was Soccer um jetzt mal im amerikanischen Terminus zu bleiben, für einen Vorteil hat und was für mich auch so ein bisschen die Umfrage erklärt, die du eben erläutert hast, für Vorteile hat. Also ich weiß das, oder jetzt mal aus europäischer Sicht, ich habe mir schon mal ein Baseballspiel angeguckt in New York. Ich persönlich fände das als Fan langweilig, wenn dann so eine Serie ist, da kommt nach New York, was weiß ich, die Houston Texans, das ist eine weite Reise und dann spielen die halt irgendwie 5 Mal an 4 Tagen gegeneinander.
Ja.
Da würde ich mir vielleicht ein Spiel angucken, wenn ich Baseball-Fan ja. wäre, aber würde nicht 5-mal ins Stadion gehen, um mir die gleichen Leute anzugucken. Und zum anderen sind die anderen US-Sportarten auch relativ teuer. Also Eintrittskarten sich dafür
zu holen. Gut, ich weiß nicht, wie es was in der MLS kostet.
Das weiß ich auch nicht, aber ich würde mal einfach mal behaupten, dass das jetzt andere Dimensionen hat, wenn du dir da eine Dauerkarte holst, als jetzt zum Beispiel beim Football, wo du für eine Jahreskarte irgendwie mittelgute Plätze $30.000 bezahlen musst und noch über ein Lossystem da überhaupt drankommst. Also würde ich mal behaupten, dass das in der MLS anders läuft. Sonst könnte ich mir auch nicht erklären, warum die Zuschauerzahlen so krass gestiegen sind, wie es jetzt ist. Und das macht es natürlich halt auch für andere Schichten attraktiv, die sich nie leisten könnten, zum Football zu gehen. Ah, hier gibt's eine Alternative, der Sport gefällt mir ganz gut, gucke ich halt mal vorbei. Und du kannst dich als Fan auch ganz anders ausleben. Also wir hatten das ja auch mal kurz bei der Pyro-Diskussion angerissen, dass in Orlando zum Beispiel da auch Zonen für gibt. Also du kannst auch als Fan dich anders einbringen als jetzt beim Baseball.
Also das schießen auch gerade die ganzen Supporters-Clubs schießen da gerade auch aus dem Boden bei allen Vereinen. Und was auch noch wichtig ist, also Fußball in den USA war ja immer so krasse Wellen eigentlich. Also 94 gab es ja diesen Mega-Aufschwung, wo man dann aber auch gedacht hat, naja, man muss jetzt da sofort so viel rauspressen, wie es geht. Und das hat halt ungefähr ein Jahr funktioniert und dann hat es halt keinen mehr interessiert. Und es wurde jetzt schon wieder ja viel besser. Jetzt gab es natürlich da die Delle, dass die USA sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten 2018. Aber trotzdem war das jetzt zum Beispiel kein Grund, warum es unattraktiv wurde für die Menschen, sondern das ging weiter und die Entwicklung jetzt, die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, die sind zwar langsam, aber sie sind stetig und ich glaube, das ist viel besser für die Liga und das hat sie auch verstanden, dass es kein schlechtes Zeichen ist, wenn es langsam, aber stetig steigt, statt einmal brutal, weil das kannst du nicht halten. Und es ist einfach, glaube ich, bodenständiger geworden und das sieht man zum Beispiel auch, ein kleines Beispiel, aber die neuen Teams, wenn du die mal anguckst, also früher hießen die Teams LA Galaxy, New England Revolution, also so weiß ich, da war schon viel mehr drin irgendwie, ja. Da wollte man irgendwie schon viel mehr auf die Kacke hauen. Und heute heißen die neuen Teams Atlanta United und Minnesota United FC.
Ja, wahrscheinlich auch um so.
Du nimmst so die Leute bisschen, halt mehr mit.
Ja, auch so um der Europäisierung, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen Rechnung zu tragen, weil damit kann jeder was anfangen. Ne? Also United hat man schon mal gehört, Manchester United, auch in USA, wenn du jetzt dich noch nicht mit Fußball beschäftigt hast. Ne?
Ah, United habe ich schon mega mal gehört. Groß da.
Ja, ne, und also das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und für mich ist so ein bisschen auch ein Indikator, ich habe das, glaube ich, in der letzten MLS-Saison oder Anfang von dieser das erste Mal so bewusst wahrgenommen, irgendwie samstagsabends oder freitagsabends durchgesetzt und dann auf Eurosport hängen geblieben und die machen halt, haben so eine Zusammenfassungssendung vom MLS-Spieltag, also so
Sportschau. Die haben die Rechte bis 2018 Ende.
Genau. Und das kommt halt nicht irgendwie mittwochs nachts um 3:30, sondern ich meine Freitag oder Samstagabend müsste jetzt lügen irgendwie 22 oder 23 Uhr.
Ich glaube um 11. Ich glaube um 11.
Also schon zu Zeiten.
Die hatten sogar Live-Spiele, aber die kommen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr.
Nee, Live-Spiele, das war letzte Saison, meine ich, habe ich damals live gesehen. Und diese Saison meine ich diese Zusammenfassung. Und die kommen jetzt halt zu Zeiten, wo du sagen kannst, ja, das kann ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ist halt nicht unter der Woche irgendwie um 3:30, sondern am Wochenende um 11, ist ja noch in Ordnung. Ja. Kann man machen. Und das ist ja auch schon so ein Indikator, dass Eurosport denkt, dass man damit, also das ist jetzt natürlich kein Primetime-Sendeplatz, aber auch nicht so weit davon weg. Das denken, damit erreichen wir einen gewissen Marktanteil, den wir uns vorstellen oder vielleicht sogar noch mehr. Und das habe ich mir jetzt schon des Öfteren mal angeschaut und das wird auch unter der Woche ein paar Mal wiederholt, glaube ich. Ich meine, ich habe das auch unter der Woche schon mal gesehen, irgendwie ja, um 19 Uhr oder so. Also ist halt schon so, dass die das jetzt nicht irgendwie so nischenmäßig irgendwo hinschieben, sondern schon so, dass man das wirklich mal schauen könnte.
Also diese Wertsteigerung soll ja, also die Steigerung der, ja, der des Ansehens und so ist auch noch an verschiedenen Indikatoren anschaulich. Zum einen, die MLS will bis 2020 eigentlich auf 28 Teams wachsen. Es wären dann noch 5 mehr. 3 sind erstmal in der Pipeline sicher. Und das wird ja auch nochmal den Sport größer machen, weil das ist ja anders als bei uns. Wenn man bei uns die Bundesliga noch größer macht, dann würden alle sagen, zu Recht wahrscheinlich, oh Gott, das ist ja völliger Schwachsinn. In der MLS ist aber was anderes. Dadurch, dass das Land so groß ist, du bringst damit ja in dem Beispiel jetzt 5 weiteren Städten oder Regionen, bringst du den Sport direkt vor die Haustür. Und das ist in so einem großen Land, glaube ich, extrem wichtig und das wird es auch nochmal richtig pushen. Wenn du da geeignete Standorte raussuchst, dann und das klug, und so wollen sie es ja sicherlich machen, klug über das Land verteilst, dann hast du da nochmal einen riesen Push, weil die Leute einfach vor Ort das haben und es zieht die Leute nochmal ganz anders rein.
Ja, das stimmt. Also ich meine, man kann es ja relativ leicht runterbrechen. Du hast in Deutschland 16 Bundesländer. Wenn jedes Bundesland einen Bundesligisten hätte, wären es 16 Bundesligisten.
Ja.
In den USA hast du, müsst jetzt lügen, 51 Bundesstaaten.
50.
50 Bundesstaaten. Wenn da jeder Bundesstaat ein Team hätte, hättest du halt schon 50 Mannschaften. Ne?
Richtig.
Also so kann man das schon mal.
Und dann bist du ja immer noch ewig weit weg von deinem Team im Bundesstaat. Also.
Genau, im Zweifel schon, ja. Also wenn du jetzt Kalifornien und du hättest das Team in Nordkalifornien beheimatet, du wohnst aber in Südkalifornien, bist du ja noch 5 Stunden oder so, 6 Stunden von weg.
Richtig. Ne?
Also. Und was dazu noch kommt, ich kenne das, als ich drüben war, vom College Football und ich glaube, bei der NFL ist das relativ ähnlich und bei der NBA glaube ich auch. Du hast ja, sagen wir mal, du wohnst in Wisconsin oder so und hast da Kabelfernsehen, dann empfängst du ja gar nicht alles. Also wenn wir jetzt Sky haben, empfangen wir die ganzen Bundesligaspiele. Da empfängst du aber das, was dein regionaler Kabelanbieter im Programm hat. Und das ist nicht zwingend alle Spiele.
Ja, das sind, glaube ich, immer alle Spiele von deinem Verein schon. Oder von deinem lokalen Verein.
Genau, aber von deinem alles. Lokalen Verein.
Dafür brauchst aber du dann nicht, wieder diesen League Pass oder so.
Genau, aber nicht die ganze Liga halt. Du kannst,
ich glaube, das ist beim Fußball aber anders.
Ah, okay. Weil
ich glaube, es ist anders.
Weil sonst würde das natürlich auch Sinn machen, in noch mehr Regionen das zu bringen. Weil wenn du da auch nur alle Spiele erstmal, also in erster Linie alle Spiele von deinem Verein und es ist gar kein Verein da, von dem du das empfangen kannst, wäre das natürlich noch ein blinder Fleck.
Ja, aber das weiß ich nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine, dass es anders ist.
Wie gesagt, ich kenne das nur vom Football und ich glaube vom Basketball auch. Und da ist es ja so in die Richtung. Ja.
Und um diese Wertsteigerung auch nochmal zu veranschaulichen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich, um sich in so eine Franchise einzukaufen, musst du ja so einen Grundbetrag einfach schon mal zahlen. Und 2007, also vor 11 Jahren, war Toronto neu und da war der Einstiegspreis 10 Millionen Dollar, um sich in die Franchise einzukaufen. Aktuell müssen Franchises, die sich jetzt neu einkaufen wollen, 150 Millionen zahlen.
Ja. Na, das sieht man schon mal.
Das ist schon mal
viel. Wie das gesteigert ist, ja. Weißt du, welche Vereine, also Miami, das wusste ich mit Beckham.
Dass genau, also sicher ist noch ein Verein oder ein Club in oder eine Franchise in Cincinnati. Die sollen, glaube ich, sogar schon 2019. Da ist schon das Eintrittsdatum sicher. Und Nashville soll es auch geben. Und ich meine, die 2020. Und bei Miami ist es so ein Problem. Das ist ein Extrafall. Das kann ich vielleicht auch noch
wegen kurz dem Stadion, das weiß
erzählen. Ich. Da genau, die, da geht es schon seit, ich glaube, knapp 5 Jahren geht es jetzt schon. Die wollten eigentlich schon lange dabei sein. Aber eine der Bedingungen der MLS ist, dass der Club ein eigenes Stadion hat. Und in Miami ist es wohl für Beckham und seine Leute ziemlich schwierig, einen Platz zu finden. Da wurden, glaube ich, schon 4 Plätze abgelehnt. Sie haben aber zu dem, dass sie noch kein Stadion haben, auch noch gar keinen offiziellen Namen und auch noch gar kein Logo. Also die sind dann auch irgendwie mega am Anfang. Und das kam, oder das ganze Ding kommt überhaupt daher, dass, also dass Beckham dieses Team hat, dass er damals, ich glaube 2007 ist er in die MLS gewechselt und hat sich damals, weil die Verträge werden ja mit der Liga abgeschlossen und nicht mit den Teams, in den Vertrag schreiben lassen, dass er nach Karriereende ein Anrecht hat, eine Franchise zu haben. Das wusste ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht, aber es ist eigentlich ganz geil.
Ja, also er hat sich das damals,
dass er das gemacht hat, ja.
Genau, er hat sich das damals reinschreiben lassen, dass er auf jeden Fall sich einkaufen darf, aber er muss natürlich auch diese Regeln erfüllen.
Ja, klar.
Und genau, deswegen gibt's nämlich auch ein, das ist ganz lustig. Unter anderem deshalb gibt's auch eine Klage vor dem CAS, diesem Sportgerichtshof, von zwei Teams der sogenannten zweiten Ligen, ohne dass es Aufstieg und Abstieg gibt. Und
von genau den Fort Lauderdale Strikers?
Nee, vom Miami FC, die mit einer anderen Mannschaft, deren Name keine Rolle spielt und auch nicht bekannt ist, klagen, dass eben dass es kein richtiges Ligasystem mit Auf- und Abstieg gibt in der MLS, weil Miami zum Beispiel, diese Miami FC, sind dieses Jahr Meister geworden in dieser zweiten Liga, in einer der zwei zweiten Ligen. Beziehungsweise die werden vom US-Verband als zweite Ligen eingestuft. Genau, und können halt wieder nicht aufsteigen. Und es ist auch völlig unrealistisch, dass Miami FC in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in der MLS spielt, weil eben David Beckham für Miami dieses Anrecht hat. Und deswegen ist es überhaupt nicht möglich. Und da wollten die eben oder sind die dabei zu klagen, weil sie sagen, das verstößt gegen die FIFA-Regularien. Und das ist alles ein bisschen, ja, undurchsichtig.
Ja. Ja, weil mich hat jetzt mal interessiert, also sind das ja aber schon auch eher jetzt die Städte, die auf der Liste stehen, die dazukommen wollen, sind ja dann auch eher schon traditionelle US-Sportstädte. Ne? Also Cincinnati, ja, weiß ich, da gibt's auf jeden Fall eine Footballmannschaft, ne? Die Bengals. Und in Nashville gibt's ja auf jeden Fall
die Predators, ja, und die Tennessee Titans.
Genau, auch eine Footballmannschaft und eine Eishockeymannschaft, ne? Ja.
Genau.
Und dann.
Ja, lustige Anekdote, ja, dazu. Das beantwortet vielleicht deine Frage schon. Ja, man geht natürlich in die klassischen Sportstätten, weil es gibt da eine auf jeden Fall schon eine Sportfaszination, Sportaffinität. Und deshalb geht man natürlich auch dahin, auch wenn die Märkte müssen natürlich groß sein. Also du brauchst in keine kleinere Stadt gehen, wo sich kein Geld machen lässt. Das spielt da immer die größte Rolle. Und in Nashville war es tatsächlich so, dass sich gerade die Besitzer der lokalen Sportteams, also der Predators für Eishockey und Tennessee Titans Football, sich für ein MLS-Team stark gemacht haben und zum Liga-Präsident gegangen sind und gesagt haben, ey, mach das in Nashville. Also als diese Bewerbung lief, weil sie gesagt haben, hey, das ist super für die Stadt und es hilft uns auch, weil wir dann eben noch härter arbeiten müssen.
Ja, das ist ja dann eigentlich ganz cool. Normal würde man ja denken, das wäre dann so eine Konkurrenz, ne? Nee, die, genau, ziehen nur Zuschauer von uns, aber ist ja ganz geil.
Weiß aber, nee, auch nicht, ob das die Regel ist.
Ja, nee, meine Frage wäre eher, du hast ja gesagt, dass die Liga drauf besteht, dass man ein eigenes Stadion braucht. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass Atlanta den Zuschauerrekord relativ schnell gebrochen hat mit, ja, 71.000. Ja. Dann spekuliere ich jetzt einfach mal, dass Atlanta sicherlich kein Stadion für 71.000 gebaut hat, sondern dass die mitten im Footballstadion spielen. Also in dem, ich glaube, Mercedes-Benz Dome oder so.
Genau. Ich kann dir nicht genau sagen, was die Kriterien für ein eigenes Stadion haben sind.
Ich würde mal behaupten, dass die den gleichen Besitzer dann haben, die Falcons und
genau,
das Fußballteam.
Also das ist definitiv der Fall bei Atlanta, dass die Atlanta Falcons, NFL-Team, die sind da reingezogen zusammen, also Mercedes-Benz Dome heißt es, glaube ich, tatsächlich, mit Atlanta United. Es spielen auch noch mehrere Teams auch in Footballstadien. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit du das als dein Stadion, also es ist auf jeden Fall kein Kriterium, das Stadion alleine zu nutzen, das wäre Schwachsinn.
Nee, das ist Schwachsinn, klar, aber es ist wahrscheinlich, ich meine, wenn die sagen eigenes Stadion, dann müsstest du ja zumindest, also würde ich jetzt mal so interpretieren, dich am Bau beteiligt haben irgendwie. Und bei den, ja, sag ich mal, Etats, die die Fußballvereine haben, ist das ja relativ unwahrscheinlich, dass die sich an so einem Bau beteiligen.
Muss ja nicht bei der Bau sein. Es kann ja sein, dass sie einfach in die Besitzerstruktur von den Stadien einkaufen. Ja. Das sind ja auch eigene Unternehmen.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Schön.
Ja. Das wäre der Crashkurs zur MLS gewesen. Und wie gesagt, behaltet die Liga im Auge. Die ist schon im Aufwind, aber ich glaube, dass die wirklich in den nächsten Jahren einen großen Schritt auf dem internationalen Fußballmarkt machen wird.
Genau, und schaut auf jeden Fall mal, wann es auf Eurosport kommt und guckt euch mal die Zusammenfassung an. Das ist viel, viel besser, als man sich das vielleicht mit seinen Vorurteilen vorstellt. Also ich habe das schon ein paar Mal geschaut. Ich finde das ganz gut.
Ja.
Weil man auch da, also was ich dann auch immer so geil finde, gerade zum Beispiel so die Unterschiede bei den Stadien, ne? Dann bist du irgendwo bei Colorado oder so, ne, und siehst, ah, das haben die jetzt halt extra so gebaut, ne, so klein und so, aber auch schon irgendwie ganz geil. Und dann hast du halt, ja, Atlanta oder so, und dann bist du da in einem riesen Brecher von Stadion und so diese ganzen Unterschiede allein schon.
Ja.
So ganz geil mal zu sehen.
Ja, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und Josef Martinez, ihr habt den Namen hier zuerst gehört, der wird wahrscheinlich schon nächste Saison in Europa spielen.
Hast du schon JM, ich weiß jetzt seine Nummer nicht, 16 oder so, oder 11, schon
gesichert?
DE gesichert?
Ja, DE nicht, weil der wird wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen. Ich schätze, dass der England oder Spanien.
Ja, dann musst du Spanien. .es und .uk.
.co.uk.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Könnte man machen, aber wahrscheinlich hat er schon, oder ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt mit der Homepage heutzutage noch so eine gute Idee ist. Ich müsste, wenn dann, den Instagram-Namen kapern.
Gut, der ist vermutlich schon vergeben.
Der ist vermutlich schon vergeben. Ja, hast du noch Fragen dazu oder Diskussionsanregungen?
Nee, ich fand das wirklich ein sehr schönes Thema.
Ja, das fand ich auch. Also mir lag das tatsächlich auch am Herzen, weil ich das selber vor einiger Zeit gemerkt habe, dass es eben dieses Bild, das ich ja auch hatte, das wahrscheinlich jeder Fußballfan in Europa irgendwann mal hatte, dass es diese Rentnerliga mit alten, auch verdienten Spielern, die nochmal abkassieren wollen, dass das eben nicht mehr so zutrifft, sondern dass die wirklich einen anderen Weg eingeschlagen haben, auch so ein bisschen heimlich, still und leise. Und genau das fand ich eben sympathisch, dass die das noch nicht so an eine große Glocke hängen. Das ist eine junge Liga geworden. Das sind attraktive Spiele. Nicht alle, klar, aber viele. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen.
Ja.
Und wir kriegen kein Geld von der MLS, dass wir das gemacht haben.
Noch nicht.
Ja.
Also einfach melden. Auch die MLS kann sich gerne melden.
Wir sind für alles käuflich.
Gut, wir sind rechtzeitig vor sowohl der zweiten als auch der ersten Liga durch. Das ist sehr schön.
Ja, ich muss doch einkaufen jetzt und Lattenrost kaufen.
Ja, habe ich gestern schon erledigt. Also Lattenrost nicht einkaufen. Ich wollte gerade sagen. Habe ich gestern schon erledigt. Und ich hoffe, ja, ich habe noch gar nicht geguckt, dass um 14 Uhr im RBB Cottbus übertragen wird. Ich brauche meine tägliche Dosis Wallets. Schauen.
Übrigens zu Lattenrost kann ich dir noch einen lustigen Gag, den ich in meiner Stammkneipe am Mittwoch gehört habe, vorführen, der, wie ich nachher gemerkt habe, von dem Mann, der den Gag gemacht hat, gar nicht absichtlich war. Ich habe ihn aber als lustig verstanden. Und zwar liefen da zwei Menschen vorbei, die über ihrem Kopf einen Lattenrost getragen haben, großen, warum auch immer. Und wir schauen es an, denken so, ah krass, abends um 9:30 mit dem Lattenrost durch die Stadt laufen, klar, kann man machen. Und dann meint der Typ, wie so aus dem Off, Walking Bad. Und ich halt drehe mich um und hab geklatscht und gesagt, wow, der Wahnsinn. Und er so, ja, das ist wie mit der Fernsteuerung. Und er wollte einfach auf Walking Dead, auf dieses Wortspiel überhaupt nicht raus, sondern hat einfach nur, die laufen halt mit so einem Ding. Und ich hab's überhaupt nicht kapiert und hab immer noch gedacht, er hat einfach das Wortspiel des Jahres gemacht. Und habe ihn trotzdem dafür gefeiert.
Ich kenne ja auch deine Stammkneipe. Da ist die Sendung vermutlich eher unbekannt, die Serie Walking Dead.
Ja, vermutlich. Ja. Aber es war auf jeden Fall großartig. Ich hab ihn trotzdem gefeiert.
Ja.
Also es war in dem Moment Wahnsinn, wirklich. Hab ich
zu Recht.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Bundesliga Samstag.
Für mich, ja, mir ist ja jetzt alles wurscht halt.
Ja, für mir war gestern alles wurscht, ist heute alles wurscht, für mich wird es erst morgen interessant.
Ja, für mich wird es am Montag interessant, nämlich HSV gegen Bielefeld.
Ja. Ja.
Besten Gut. Sendezeit. KS 32 präsentiert sich im großen Publikum.
Ja.
Tschüss. Gut.
Dann. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ade. Tschüss.